Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des The Age of Iron Podcasts. In dieser Folge hatte ich einen ganz besonderen Gast für mich persönlich am Start, und zwar meinen guten Freund Jannis Karrer. Jannis ist ein Medizinstudent, beziehungsweise jetzt sogar schon fertig mit seinem Studium, und ist zudem Natural Bodybuilding Pro. Er hatte 2017 es geschafft, die Natural Bodybuilding Pro Card bei der WMBF zu ergattern, indem er die Schweizer Meisterschaft damals gewonnen hatte. Und heute haben wir uns zusammengetan und philosophieren beide so ein bisschen über die Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, über unser Training, über verschiedene Herangehensweise, wie wir gewisse Intensitätstechniken programmen, wie wir Diäten angehen, was wir euch empfehlen für die Zukunft und wie ihr eventuell aus unseren Fehlern sogar lernen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und einen angenehmen restlichen Tag. Also bis dann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich für mich nochmal einen ganz besonderen Gast hier mit am Start, und zwar den Jannis Karrer. Jannis war schon einer der ersten Gäste, glaube ich sogar, also war auf jeden Fall schon mal hier auf dem Podcast mit am Start. Damals haben wir über Blutbilder, glaube ich, gesprochen, und die Folge kam meines Erachtens nach auch extrem gut an. Dementsprechend habe ich den Jannis hier noch einmal mit am Start. Und heute gibt's einen klassischen Random Talk für euch. Ja. Nee, wir sprechen so ein bisschen über Jannis seine Entwicklung, meine Entwicklung, unsere Vorhaben im Bodybuilding, und ja, das ein oder andere Thema wird nebenbei auf jeden Fall auch noch aufgegriffen. Und ja, Jannis, ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist, mein Lieber.
Yes, danke dir.
Was ging in der letzten Zeit, seit wir uns gehört haben? Also safe schon ein halbes Jahr zurück.
Ja, viel. Wow, was war denn im letzten halben Jahr alles jetzt so? Also eigentlich hauptsächlich der größte Punkt war eigentlich mein Staatsexamen, meine Abschlussprüfung des Medizinstudiums. Ist gut gelaufen, die Prüfungen, habe ich jetzt aber noch kein Resultat bekommen. Gehe mal davon aus, dass ich bestanden habe, aber ja, ich freue mich erst, wenn ich es wirklich schwarz auf weiß habe. Ne? Und ja, es war halt eine monatelange Lernphase, hatte ich noch nie. Normalerweise dauerten Lernphasen bei mir so etwa um einen Monat rum. Mhm. Und das Dumme war halt, dass ich mit der Einstellung und mit der Strategie von einer einmonatigen Lernphase ins Ganze rangegangen bin, sprich 7 Tage die Woche den ganzen Tag. Und dann, ja, wurde gegen Schluss dann ziemlich harzig, weil ich mich halt schon am Anfang das ganze Pulver verschossen habe. Habe mich dann aber irgendwie über die Ziellinie gerettet und denke, es ist gut gelaufen schlussendlich. Also von dem her, ja, aber es war schon ziemlich hart. Und was auch noch da, Gott, ich kann gut einsteigen zum Thema Bodybuilding hier. Das Interessante war, ich habe dann auch ja trainiert, oder? Hm. Und klar, ich habe dann zum Teil mal einen Rest Day mehr gemacht oder so und dann ein bisschen früher gedeloadet. Teils, weil ich einfach so im Arsch war. Aber das Ding war, ich habe dann halt ja normal gegessen. So, was hatte ich etwa? So um die 4100 Kalorien hatte ich drin. Und mein Gewicht ging hoch. So, ja, schön langsam hoch, beziehungsweise nicht so langsam.
Obwohl du Need-Bewegung war gleich?
War ein bisschen weniger, habe es versucht aber ein bisschen hochzuhalten.
Aber die Kalorien waren gleich zu vorher?
Ja, genau gleich, ja. Hm. Das Gewicht ging hoch, schneller als ich eigentlich wollte, es war eh komisch, weil ich habe nichts an den Kalorien geändert und auch an der Aktivität hat sich jetzt nicht so viel geändert, dahingehend, weil ich halt schon irgendwie im April, März begonnen habe zu lernen auf die Prüfung. Und das Gewicht ging dann erst ab so Juni, Juli ging es dann richtig hoch.
Ja.
Und jedenfalls, nach der Prüfung, so in einer Woche, droppte mein Gewicht einfach um 3 Kilo.
Also stabil. Die
ganze, komplette Zunahme über das letzte halbe Jahr etwa, also ungefähr 3 Kilo.
Und gehalten?
Ich hatte einfach wirklich ganz ein Maintenance wahrscheinlich.
Und du hast gehalten jetzt, das Gewicht danach, also minus die 3 Kilo?
Ja. Geil. Also im Endeffekt, Alter, es war einfach nur Stress, es war einfach nur Wasser durch den Stress.
Hm. Krass.
Ich, nach der Prüfung wirklich so ein Drop einfach nach unten, straight, bam. Hm. Und es geht einfach, es schaut wirklich lustig aus, der Gewichtsverlauf, so die Grafik. So.
Also so extrem habe ich es, glaube ich, auch noch nie erlebt. Wo, ja. wo mir das immer aufgefallen ist, ist zum Beispiel so, wenn ich im Urlaub irgendwo auch mit Langstreckenflügen war. So, wenn ich in Amerika war oder so und danach zurückkam, ich war erstmal safe 2 Kilo schwerer, so am Tag danach.
Ja.
Und
ja.
dann innerhalb von der Woche ist es auch um 2, 2,5, 3 Kilo immer gefallen und das hat sich dann auch wieder gehalten irgendwie.
Mhm.
Das war auch ein bisschen komisch, aber das ist ja so ähnlich auch.
Ich kenne es von der Wettkampf, dass wenn du viel Stress hast etc., auch wenn das Defizit zu hoch ist oder so, dass das Gewicht einfach nicht drunter geht, obwohl du dir sicher bist, dass du ein Defizit hast. Mhm. Also weißt du, und dann plötzlich, wenn du ein bisschen entspannt bist, droppt es einfach runter.
Mhm.
Aber eben, long story short, habe ich einfach ein paar Monate im Aufbau verbracht, der schlussendlich eine Maintenance war und nicht, weil ich irgendwie so vorsichtig rangegangen bin mit den Kalorien, sondern einfach, weil der Gewichtsverlauf nach oben ging, aber das einfach nur Wasser, nur Stress war. Weil ja, danach war das Gewicht wirklich dann, ja, ich war so um die, zwischen, ja, um die 94 oder so zuvor und dann gegen Prüfungsende war ich dann bei 97 irgendwas, also etwa so 3 Kilo höher und jetzt bin ich wieder bei um die 94 irgendwas, 94, 95.
Das ist heftig. Würdest du sagen, dass die Zeit jetzt trotzdem produktiv war? Hast du Fortschritte gemacht in der Zeit?
Wenig.
Wenig? Würdest du wenig Fortschritte immer mit Unproduktivität verbinden oder assoziieren?
Ja.
Ja? Ja.
Also, über so lange Zeit ja schon, ja. Über mehrere Monate schon.
Ja, okay. Ja. Ja, das Ding ist halt bei dir auch gewesen, du hast ja vorher auch gecuttet oder warst währenddessen teilweise vielleicht sogar noch im Cut, oder? Während deiner Lernphase. Du hast ja schon extrem lange diätet, ne? Wie lange hattest du insgesamt jetzt ein Defizit?
Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja, sagt das Defizit.
War schon ein halbes Jahr, davon, oder? Rum?
Ja, schon, aber was davon kannst du halt ziemlich viel abziehen, weil ich habe noch viele Diet Breaks gemacht. Sicher, also ich weiß nicht mehr, wie viel ich gedietet, also ich habe, glaube ich, wirklich Diätwochen habe ich nur irgendwie so 3,5 oder so gehabt, Monate.
Ja, okay.
3,5 Monate, der Rest war alles, also quasi Refeed-Days oder besser gesagt eben Diet-Breaks, weil ich irgendwie Deload oder krank war oder was auch immer.
Ja, ja, okay.
Aber ich denke,
du kamst dann aber auch schon in ein super niedriges Körperfettmilieu, ne? Und wenn du dann halt in diesem Milieu vielleicht nur Maintenance fährst und eigentlich nicht wirklich Gewicht draufpackst, ist es, glaube ich, eventuell auch ein bisschen unproduktiver, wie wenn du halt vom KFA her ein bisschen höher warst und vielleicht daher noch irgendwo was hättest ziehen können. So.
Vielleicht.
Obwohl dein Setpoint halt auch extrem tief ist, ne?
Ja, so. Weil ich habe das Gefühl gehabt, wo ich so irgendwie das Höchste, was ich ja war, also das Höchste, was ich mit dem Körperfett war und dann auch einen Lexer gemacht habe, war in den USA, war ich irgendwie 103, 104, 102, um das rum. Da war ich bei irgendwie 15,6 oder so.
15,7%. Denkst du, wenn du den KFA gehabt hättest, dass du dann eventuell trotzdem noch bessere Fortschritte gemacht hättest in der Zeit?
Ich glaube, ich wäre einfach noch fetter geworden.
Aber, ja, nur, aber nur im Spiegelbild wahrscheinlich. So durch den Stress, durch Wasser und so.
Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, als ich irgendwie 15-16% habe, das Einzige, was ich gegaint, ich habe keine besseren Kraftfortschritte gehabt dort. Eigentlich überhaupt nicht, eher schlechtere als jetzt. Jetzt nach den Prüfungen. Keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir der niedrige KFA da irgendwas allzu stark bewirkt, weil ich halt wirklich das Glück habe von Natur aus. Aber beziehungsweise das Glück, was heißt das Glück? Ich meine, bei 15%, was für viele sonst, denke ich, so ein normaler Wohlfühl-KFA ist, ich fühle mich dann richtig scheiße, muss richtig das Essen so krass reinzwingen. Ich habe null Hunger, wirklich.
Aber ganz ehrlich, ich finde das, also ich habe da auch letzte Zeit echt viel drüber nachgedacht und ich glaube, es ist im Endeffekt, ist es doch so oder so komplett egal. Ne? Wenn du den Setpoint einfach tiefer hast, dann guck halt, dass du die längere Zeit tiefer bleibst und wenn du den höher hast, dann guck, dass du höher bleibst. Aber im Endeffekt so die Spanne, wie weit du nach oben pushen kannst, die ist ja trotzdem irgendwo im Bodybuilding ein bisschen limitiert, weil sonst haust du dich ja selbst raus. So, also ich denke, mit 30% KFA will jetzt kein Bodybuilder, der nächstes Jahr auf die Bühne will, so rumlaufen, die große Zeit.
Ja. Bei mir ist es einfach so, ich habe mit dem einstelligen KFA habe ich null Food Focus. Null. Was die meisten nicht haben.
Cool.
Ja. Ist lucky, oder? Soll ich sagen, eben, das ist schon halt was die meisten halt nicht haben, dass wenn du körperfettiv bist. Ich denke halt, wenn du einen Food Focus hast, ist in der Regel schon ein Hinweis, dass du vielleicht ein bisschen höher gehen solltest.
Schon.
Kann auch daran liegen, dass es nicht der Körperfett ist, der irgendwie zu tief ist, sondern einfach, dass du eine längere Zeit jetzt auf mindestens Maintenance sein musst und einfach wieder daran gewöhnen musst. Aber
ja, wie auch immer. Oftmals ist es halt ein Zusammenspiel auch, ne?
Ja,
zwischen
ich muss
Körper
eigentlich
und
nur,
Länge.
ich denke einfach schlussendlich, aber der größte, ja, Punkt, wieso ich in der Zeit wenig Fortschritte gemacht habe während der Prüfungsvorbereitung, war meiner Meinung nach nicht das klare, konstante Defizit, das ich offensichtlich nicht hatte, wenn das Gewicht etwa gleich geblieben ist.
Ja.
Und auch, weil sonst, ich glaube einfach, dass der Stress war es.
Ja.
Ich habe einfach gemerkt, die Regeneration war nicht on point. Ich hatte auch nicht so Lust zum Trainieren, ehrlich gesagt. Und jetzt nach den Prüfungen, ich habe wieder richtig Bock. Auch in der Woche vor dem Deload, den letzten zwei Trainings, konnte ich so Gas geben. Auch wenn ich schon ziemlich ermüdet war von den vorherigen Wochen, ich hatte so Bock drauf, im Training richtig Gas zu geben. Vorher einfach null. Vorher war es einfach, ich gehe und ich
Ja.
hoffe, dass da halbwegs was bei rumkommt. Ne?
Ja, und auch, dass es irgendwie dich zeitlich nicht zu limitiert, etc. So,
Ja.
also denkst du, im Endeffekt ist es ja vielleicht aber auch da in dieser Zeit dann so eine Sache, wo man dann wirklich sagen müsste, okay, man muss das Volumen vielleicht sogar noch tiefer machen, aber da hat man schon ein
Habe
bisschen
ich
Angst
gemacht.
davor, oder? Also so,
Ja, ich habe es nicht.
vielleicht aber halt noch tief, weißt du, so, dass du
Ja.
wirklich dein Volumen auf die regenerativen Kapazitäten anpasst, die du eben in dem Moment hast. Das ist aber super schwer rauszufinden erstmal, ne?
Ja, exakt.
Und dann denkst du, dass es dann trotzdem möglich wäre, wenn man im Überschuss essen würde, dass man in dem Moment trotzdem genauso gut aufbauen könnte wie anders. Also wie wenn du quasi gute Voraussetzungen hättest.
Genauso gut denke ich nicht, aber trotzdem deutlich besser, als es bei mir jetzt war. Ja. Und
Also.
ich habe dann das Volumen auch nach unten angepasst. Vielleicht zu wenig, zu spät, kann gut
Ja.
sein. Ich habe dann immerhin nicht nach 2,5 Wochen das Bild auf dem Deload gehabt. Also ich habe dann nicht nach 2,5 Wochen Deload gemacht, zwar, aber ich hatte dann oft am Anfang, bevor ich das Volumen reduziert habe, schon nach 2,5 Wochen habe ich mich angefühlt, als hätte ich irgendwie schon 4 Wochen hinter mir.
Ja.
Das wurde dann deutlich besser, aber dennoch war das wahrscheinlich immer noch zu hoch.
Ja, ich habe oftmals das
Ja.
Gefühl, dass wenn du so eine extrem stressige Phase hast, wo du auch viel
Ja.
lernen musst, wo du viel kognitiv irgendwie arbeiten musst, dass eventuell die Symptome, die durch diese kognitive Arbeit irgendwo hervorgerufen werden, auch oft mit den Symptomen, die vom Training hervorgerufen werden, verwechselt werden. Weißt du, dass du quasi denkst, okay,
Ja.
du hast halt die und die Probleme, aber das ist einfach, weil du dauerhaft am Rattern bist. Dein Kopf, der ist immer am
Kommt
Arbeiten.
sein.
Und man verwechselt das irgendwo aufs Training. Und uns als Bodybuilder geht natürlich als erstes so, ja, okay, es muss wieder das Training sein. Der Trainingsstress ist zu hoch, obwohl er eigentlich schon niedrig ist. So, ne? Weil,
Ja, der Gesamtstress war einfach zu hoch, ja.
ja. Ich glaube, das ist halt oftmals der Fehler und da muss man eventuell auch ab und zu irgendwo an der anderen Schraube erstmal drehen, bevor man dann auch
Ja.
aufs Training geht, wenn man da schon sowieso alle Anpassungen getroffen hat, ne?
Und ich sage dir auch ehrlich, was auch halt ein Punkt ist, ich habe einfach scheiße geschlafen, monatelang.
Ja.
Ne? Also einfach, ja, zum Teil variabel, zum Teil konnte ich gut einschlafen, zum Teil nicht so gut. Aber ich habe halt zum Teil früher Wochen, dann halt wieder nicht mehr, dann wieder. Also was ich immer hatte, ich habe nicht mehr durchgeschlafen, monatelang.
Ja.
Ich bin mehrfach pro Nacht erwacht, jede verdammte Nacht.
Ja.
Und es war schon. Es war nicht mal so, dass ich mich am Tag irgendwie gestresst gefühlt habe, wie irgendwie, scheiße, ich habe morgen einen Termin,
Ja.
ich muss es noch fertig machen. Es war mehr so ein unterbewusstes, es saß die ganze Zeit im Nacken,
Ist
ne?
auch so eine Art Angst halt, ne? So, ja,
Ja, aber
du
nicht mal so eine bewusst gefühlte
ja,
Angst,
ja.
weißt du? Im Unterbewusstsein ist die Angst auf jeden Fall schon da, oder einfach der Druck. Du
Ja.
bist einfach die ganze Zeit angespannt,
Ja.
ohne dass du es merkst. Irgendwie, weißt du, deine Körper, ich denke auch, die Körperhaltung war wahrscheinlich angespannter und ich habe es nicht mal gemerkt, weil es war einfach alles so, ja, keine Ahnung, Mann, aber ich bin einfach sau froh, dass es das vorbei ist.
Ja.
Wirklich richtig froh, ja.
Ja, irgendwann reicht's auch einfach mal.
Ja, auf jeden
Gerade
Fall.
so.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt in dem letzten Cycle nach den Prüfungen jetzt etwa gefühlt gleich viele Fortschritte gemacht habe wie in den letzten paar Monaten vor den Prüfungen. Es war wirklich krass.
Optisch oder von der Performance her?
Beides.
Ja, krass.
Ja.
Bei welchem KFA bist du jetzt ungefähr? Pi mal Daumen.
Immer noch tief, immer noch bei etwa 8 oder sowas.
Ja,
Ja.
krass. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ich bei 8% KFA wäre, guck mal, ich bin jetzt so bei 13 oder so und ich habe so harten Food-Focus.
Nee, ich bin gar nicht im Fall. Also ich,
Also, so, ich könnte mich dann nie aufhalten, dass es produktiv ist. Also, im Endeffekt, so, ich habe aber außer den Food-Focus auch jetzt keine Erscheinung irgendwie von der Diät oder so gehabt, ne? Also,
Okay.
so, mir war am Anfang halt kalt, so das Übliche halt, ne? Als ich so an
Ja,
die 10% gekommen bin, so, da hat es bei mir halt angefangen, ne? Kalt, Aber ich habe auch immer noch super geschlafen, muss halt 30 Mal am Tag schon auf Toilette und so. Aber an sich ging das auch alles noch voll klar. So, und ich habe das Gefühl, hätte ich mich nicht so unter 12% gedrückt, hätte ich auch keinen Fußfokus gehabt. Ich glaube, der kam diesen
Nein.
2% und das hat es dann gehalten. Leider. So. Aber das ist
Könnte
eine
es
gute
auch,
Erfahrung halt
ja.
für später mal.
Könnte es aber auch sein, dass es einfach an der Diätdauer gelegen hat.
Ich glaube nicht, weil wir so viel mit Diet Breaks, Refeeds gearbeitet. Ich habe nicht länger diätet wie du. So, also jetzt im
Okay.
Endeffekt, obwohl das eine Prep war, ich habe glaube ich 5 Wochen im Defizit gehabt, 15 Wochen im Defizit. Dazwischen 3 Diet Breaks, super viele Refeeds, weil es irgendwie am Anfang echt gut runterging. Und am Schluss sogar noch eine Maintenance-Phase. Und
Okay,
trotzdem, aber so
krass.
dieser letzte Schritt, oder ich war vielleicht schon leaner, als ich eigentlich gedacht habe. So,
Kann gut
das
sein.
kann auch sein halt, ne? Weil ich hatte auch eigentlich schon überall ziemlich viel Streifen gehabt und so, ne?
Also auf dem Bild hat es für mich jetzt schon eher noch so etwas knapp unter 10% ausgesehen, ehrlich
Ja,
gesagt, bei
so
dir.
in die Richtung.
Aber ja, ich denke schon.
Ja. Und jetzt, wie geht's bei dir weiter? Für die, also du hast geplant, 21 auch zu starten, steht das noch?
Ja, steht schon noch,
Steht
eigentlich momentan, ja.
schon noch? Was für Wettkämpfe hast du geplant so? Hast du schon eine Grundstruktur dir oder Grundüberlegung gemacht? Jetzt auch gerade hinsichtlich von der Pandemiesituation, dass einfach halt dieses Jahr halt viel ausgefallen ist und so.
Ja, das Ding ist halt, ist zweierlei. Also zum einen, ich habe da schon was mal geplant, grundsätzlich. Darauf kann ich gleich Bezug nehmen.
Ja.
Aber was so momentan ist, wenn du mich fragst, so, ist es noch, steht das noch, ist es noch geplant? So, ja, ist es. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, möchte ich Wettkämpfe machen, dann würde ich sagen, nee. Würde ich sagen, ich möchte auch nie mehr,
Ich gerade auch nicht. Keine
möchte auch
Ahnung
nie
warum.
mehr studieren, nie
Ja.
mehr arbeiten. Ich möchte am besten von Sozialhilfe leben, den ganzen Tag rumstehen und nichts mehr machen in meinem Leben. So, weißt du, ich hatte so viele Projekte die ganze Zeit. Ich hatte wirklich etwa 12 Monate am Stück, hatte ich nie eine Zeit, wo ich mich entspannen konnte,
Ja.
weil immer gerade das nächste begann.
Ja.
Zum Teil habe ich irgendwie so 3 Tage mich entspannen können, dann ging es schon wieder los. Und
Ja,
wenn halt
crazy.
12 Monate unter Dauerdruck bist, du hast irgendwann, brauchst du einfach so eine Phase, auch jetzt momentan, auch Termine. Ich kaufe die Reihe Termine. Es sträubt sich in mir alles, irgendwie so Termine zu vereinbaren. Ich muss einfach mal ein bisschen jetzt wiederholen, aber ich weiß, dass es genau einfach ein paar Wochen bis vielleicht 1, 2 Monate geht und dann werde ich schon wieder Bock haben auf neue Projekte. Ich kenne das, ist immer so. Und du musst halt, wenn du dich lange Zeit halt mit viel Disziplin und Willenskraft,
Ja,
ja,
schon. Es raubt einfach
auf den Weg
unheimlich
gehalten
viel
hast.
Energie.
Ja, du brauchst dann auch eine Phase, wo du ein bisschen das Ganze kompensierst, ne? Ja, aber jetzt zu den Plänen eigentlich. Also was ich machen möchte, ist sowieso die WM, das ist klar.
Ja.
Also die WM bei den Pros möchte ich auf jeden Fall machen. Und das ist meistens oder immer, glaube ich, der letzte Wettkampf der Saison.
Also dieses Jahr war der ja ultra spät angesetzt, ne? 24.11.
Die wurde aber gecancelt, ne?
Genau, ja.
Aber das ist immer so gegen Ende November meistens, ja.
Ja, ich
So
glaube,
Mitte,
das,
Ende November.
weil die WMBF einfach größer aufgestellt ist wie die meisten anderen Verbände und halt viel, viel vorher ist, oder?
Ja, ich glaube, also das Ding ist halt, du musst, um dich für, also wenn du ein Pro bist und dich für die WM qualifizieren möchtest, ist die Qualifikation einfach, dass du einen Wettkampf vorhin gemacht haben musst bei den Pros.
Ja.
Egal welche Platzierung, kannst letzter werden, aber wenn du einen Pro-Wettkampf vorher gemacht hast, bist du qualifiziert für die WM. Und ich
Okay.
glaube, das ist der Grund, warum die WM wahrscheinlich am Schluss ist, wie bei Mr. Olympia. Muss ich auch dafür qualifizieren und deswegen ist sie der letzte Wettkampf fast im Jahr oder
Ah,
einer der letzten,
also wenn du
ne?
quasi bei der WMBF starten wollen würdest, müsstest du vorher sowieso noch einen Pro-Wettkampf machen, um dich dafür zu
Genau.
qualifizieren.
Genau, egal welche, egal wo, egal welche Platzierung, einfach muss einer gemacht haben.
Okay.
Ja. So
Ja.
wie ich es im Kopf habe.
Ja.
Wenn es sich geändert hat inzwischen oder ich es irgendwie komplett falsch im Kopf habe, kann auch sein, aber ich denke nicht.
Hättest du damals, als du den Gesamtsieg bei der Schweizer Meisterschaft gemacht hast, direkt als Pro trotzdem starten können?
Ja, hätte ich können, ja.
Das ist dann immer so eine Sonderregelung.
Nee, ich glaube, das.
Weil du warst ja da kein Pro, ne? Also so, da warst du ja noch kein Pro. Du hast ja da die Pro-Card erst geholt. Weißt du, wie ich meine?
Aha, ja, danach hätte ich ja gleich als Pro starten können, nach dem Sieg, ja.
Ja, okay. Das ist auch immer so eine Sache. Das ist auch so ein bisschen undurchsichtig, finde ich, bei den ganzen Verbänden.
Ja.
Bei der DFAC ist es sogar so, habe ich jetzt rausgefunden. Ich meine, das steht sogar auf ihrer Website. Wenn du ein Pro in einem anderen Verband bist und du bei
Ja.
denen die Pro-Card dann beantragst, indem du denen die
Ja.
Pro-Card halt zuschickst, so, Dann kriegst du sogar für die Defect eine Zulassung, egal welche Pro-Verband du bist. Also so quasi, ob du jetzt WMBF machst oder PNBA oder so, du darfst trotzdem auf der Defect World starten. Das finde ich echt geil. Okay.
Crazy.
Weil das eigentlich so eine coole Sache ist, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen problematisch, dass es halt drei Weltverbände irgendwo gibt, vielleicht sogar vier. Ne? Ja. Und dass überall halt gute Leute starten. In dem einen Verband startet der Doug Miller so, in dem anderen startet der Siobhan Cunningham und in dem anderen startet irgendwie, keine Ahnung, Niam Babacar. So, und dann hast du halt vier übelst starke Pros, so, aber die alle irgendwo anders Weltmeister sind. Und eigentlich, wenn jeder sich so committen würde und sagen würde, okay, komm, wir starten trotzdem bei der DFAC, so, dann könnte es echt mal zu so einem geilen Wettkampf kommen, aber das wird es halt nie, weil die DFAC halt viel kleiner ist.
So. Ja, ich denke, langfristig wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn es wirklich ein Verband dann das Ganze übernehmen würde, ein bisschen, weißt du?
Ja.
Wie so die IFBB. Ja. Also, man kann von der IFBB halten, was man möchte, aber es ist einfach so die besten Starter bei der IFBB in der Regel, ne?
Ja. Ja.
Das ist auf der Verband, die besten findest du dort und die competen alle gegeneinander, das ist eben geil. Also,
obwohl es da jetzt ja auch schon so dumm gemacht wurde mit der NPC und IFBB jetzt, ne?
Ja,
so,
ja.
Also das ist ja genauso ein Schwachsinn eigentlich.
Ist einfach nicht förderlich irgendwie, denke ich. Weil ich möchte gegen die Besten der Welt antreten, nicht irgendwie gegen einen Teil der Besten der Welt. Ja.
Sonst, also so, das ist auch irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl, glaube ich, wenn du sagst, du bist Weltmeister und weißt, du hast eigentlich noch so drei Leute, die du safe hättest schlagen müssen, so dass du dich wirklich so fühlen kannst wie in dem Moment der Beste halt, ne?
Weil du bist ein Weltmeister, Natural Bodybuilding Weltmeister, bei den Pros, bei der WMBF.
Ja, weißt du, so. Ja.
Nicht so overall.
Ja. Ne? Ich sag das mal so, wenn du Mr. Olympia gewinnst, halt, ne, also so IFBB Mr. Olympia, so dann bist du halt offiziell, passt schon so, ne?
Bist offiziell der Boss, ja.
Ja, ob das jetzt NPC ist oder IFBB, wie du da hochgekommen bist, das ist scheißegal, weil wenn du da startest, dann startest du da. So, fertig. So, und das kennt auch jeder und das passt schon.
Genau, aber wenn du Mr. O gewinnst, bist du einfach auf dem Olymp, ne?
Ja. Hast du dir mal vorgestellt, so bei IFBB zu starten oder NPC?
Nee, nie.
Reizt dich auch gar nicht?
Nee.
Also auch so Neddy Classic Physik?
Ja, wenn die nicht Neddy sind, meine Konkurrenten gegen mich gewinnen.
Ja, die werden wahrscheinlich nicht Neddy sein, aber...
Eben, habe ich keinen Bock drauf, Alter.
Null. Ich glaube, ich gebe mir das.
Nee.
Also ich glaube, ich würde gerne die Dennis James Classic mal mitmachen.
Okay.
So, vielleicht als Probewettkampf oder so, also ich würde niemanden Fokus drauf setzen, aber so allein von dem Bühnenauftritt und so ist das halt schon eine andere Liga wie so die, ne, die Wettkämpfe, ne? Also so dieses Gesamtbild, so das ganze Publikum, da können das Frankfurt, meinst weißt du, das sind, ja, safe. Wirklich, also wirklich, und ich glaube auch, dass die Dennis James Classic einer der besten NPC-Wettkämpfe überhaupt ist, ne?
Ich war nur der einzige IFBB-Wettkampf, den ich je geschaut habe, zweimal aber, glaube ich. Nee, nicht der einzige. Schweizer Meisterschaft habe ich, glaube ich, zweimal gesehen, IFBB. Und auch irgendwie so einen anderen Wettkampf, wo du dich qualifizieren konntest für die Schweizer Meisterschaft IFBB. Und ich fand jetzt den Unterschied von der Schweizer Meisterschaft, der war da. Wer ist der andere Wettkampf? Ich weiß nicht, wie der hieß. Aber der war überhaupt nicht größer als jetzt SNBF oder so.
Also, eher kleiner, würde ich sagen. Aber die Dennis James Classic, so diesen Frankfurt in der Jahrhunderthalle, das ist schon.
Kann sein, ja. Kann gut sein.
Ist schon riesig, ne? Ja. Also so, da sind ja auch super viele internationale Starter. Der Patrick war auch da, der hat auch gesagt, das ist halt richtig geil von allgemein, ne? Die Aufmachung mit Lichter, mit Plätze, mit Zuschauer und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist schon was Geiles. Vor allem hast du dann auch nochmal national so einen Wettkampf, wo auch vielleicht ein paar Leute hinkommen können. Mal.
Ja.
So, was du halt international halt nie hast, wirklich.
Mhm. Nee, also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine... Ja, Intention bei der IFBB zu starten, einfach aus dem Grund, weil wenn ich jetzt nur Zweiter werde oder so, nur.
Hast ja nichts zu verlieren halt.
Ja, schon, aber es würde mich so nerven, weil ich genau weiß, dass der andere wahrscheinlich nicht gewonnen hätte, wenn er nicht gestopft hätte. Behaupte ich einfach mal, okay.
Ja.
Das ist schon eine harte Aussage, aber ich denke halt schon, dass, ja...
Ja, ich kann es schon verstehen. Ich denke, für viele macht es auch keinen Sinn. Also ich glaube, so um da halt zu starten, brauchst du auf jeden Fall schon ein gewisses Maß an Muskelmasse, so dass du überhaupt nicht untergehst. Ne? Brauchst auch so einen gewissen Look. Ich würde mal sagen, so den bringen wir beide jetzt einfach mal mit, so dass die Muskulatur halt eben schon ziemlich prall ist, so FFMI vielleicht auch nicht gerade so niedrig, dass man da halt eben nicht komplett im Feld untergeht. Ne? Also so, nee, ich denke, du musst schon auf einer deutschen Meisterschaft oder Schweizer Meisterschaft schon mal gut platziert sein, so dass du da halt eben überhaupt auch mitspielen kannst, ohne ja komplett halt abrasiert zu werden. Und das ist, ja, das wäre dann auch nicht so Sinn und Zweck, aber ich glaube, man könnte ja, das halt schon mal machen. Ja,
davon habe ich irgendwie, für mich persönlich, mich reißt es halt auch nicht, weil schlussendlich dann gehst du halt nicht unter. Okay, wow.
Ja, aber es ist ja auch nicht dein Hauptwettkampf, dann, oder?
Also heißt, du hast wahrscheinlich gewinnst du nicht.
Ja, das ist also, schon wahrscheinlich.
Genau. Also jetzt, wir reden von irgendwie Classic Physik oder irgendwie so Classic Bodybuilding, beziehungsweise nicht von Open.
Ja,
Open,
ja, ja.
Also ja, da müssen wir gar nicht diskutieren. Nee. Also von dem reden wir nicht.
Nee.
Also wenn ich denken würde, dass ich bei der Open, bei der IFBB irgendwie was reißen würde, dann wäre ich kompletter Größenwahn. Das auf jeden Fall nicht. Aber auch bei der Classic Physik oder so, wahrscheinlich würde ich nicht gewinnen. Dann denke ich mir dann so, okay, du kannst dich quasi dann auch mit den anderen vergleichen. Mit wem vergleichst du dich? Mit Leuten, die nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie du.
Ja.
Und darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Ich möchte mich mit den WNBF Pros vergleichen. Die haben die gleichen Voraussetzungen wie ich. Ich möchte mich mit den besten Naturals messen, weil die halt ja die gleichen Voraussetzungen haben. Ne?
Ja.
Ja. Bei der IFBB, ja.
Ja, ja, ich kann das schon verstehen, obwohl ich das halt eben auch so ein bisschen problematisch finde, wenn das international wird, so bei WNBF, bei PNBA etc., weil du einfach, also man hat es ja gesehen, so auf dem Wettkampf, als da Mr. Owen und Patrick war, die haben halt andere Voraussetzungen, weißt du, wenn Deutschland das einzigste Land ist, so das Offseason getestet wird, ne, ist schon scheiße, ja. Also muss man einfach schon so sagen. Und dann werden halt eben da auch noch ein paar rausgezogen, die halt voll on sind. Und sowas kommt halt super selten irgendwie auf einer deutschen Meisterschaft oder so mal vor. Und du guckst dir die Leute an und du siehst halt eben teilweise schon so eine Gyno, du siehst halt eben teilweise echt so Schulterköpfe und obere Brust und so. Sieht schon so dezent verdächtig aus. Hautbild ist vielleicht auch nicht so geil. Und da frage ich mich halt eben auch so, was ist das, also so, ist es trotzdem auch da das Ziel, Weltmeister zu werden, wenn man halt eben weiß, okay, da sind halt eben wahrscheinlich einige echt am Start, so die halt trotzdem voll on sind. So, ne? Und du kannst es halt eben genauso wenig kontrollieren. So, deswegen bockt es mich irgendwie fast schon gar nicht mehr so hart. Also so der allgemein die Teilnahme bei der WM und vielleicht eine gute Platzierung schon, aber so eine Erstplatzierung zu erwarten, ohne dass ich weiß, ob alle halt eben auch so fair spielen, ist so, ja, schon ein hartes Ziel, ne? Vor allem, wenn man es da nicht erreicht, so die Enttäuschung
was du meinst,
dann.
Was du meinst, ja. Ja, aber ich denke halt, ich weiß nicht, bei der PNB habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist als bei der DFAC oder bei der WNBF, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte auch so das.
Das ganz im Ernst.
Ja.
Also, bei der DFAC, ich habe die Leute gesehen, die Bilder zumindest, und auch bei der WNBF. Und ich kann mir schon, ich denke, es wird überall wahrscheinlich wird irgendwo so ein schwarzes Schaf ist überall dabei haben, klar, okay. Aber ich denke, wenn diese Person dann nicht gewinnt, weil sie halt irgendwie ihr schlechtes Training oder schlechte Genetik damit kompensiert und dann irgendwie Sechster wird, ist nicht nice, finde ich überhaupt, das kann ich überhaupt nicht gutheißen, dass diese Person dann teilnimmt an einem Natural-Wettkampf. Aber ja, dann wird halt irgendeiner halt trotzdem irgendwas mal genommen haben. Aber du kannst nicht Hardcore voll on sein und 99,99% sind Hardcore auf allem, was die Apotheke zu bieten hat, weil das ist ein, dann kann ich mich nicht mehr vergleichen, weißt du, ich denke einfach, schlussendlich muss man das vielleicht auch ein bisschen pragmatisch sehen, dass man halt sagt, okay, bei Naturalverbänden hast du halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass der größte Teil natural auch ist.
Ja, was anderes bleibt ja wahrscheinlich sowieso auch relativ wenig übrig, ne?
Ja, und gerade auch bei den Amateuren denke ich halt, wenn du von dir weißt, dass du natural bist und die halt geschlagen hast, dann denke ich mir halt so, okay, und auch wenn einige darunter gewesen wären, die was genommen haben, was ich nicht denke, vielleicht so einzelne, okay, aber auch dann denkst du dir, okay, habe sie trotzdem geschlagen, so.
Ja.
Sind die so schlecht, dass sie einfach das ganze Training oder was auch immer mit dem Stoff versuchen zu kompensieren, selbst da irgendwie noch Achter werden, bei den Amateuren, bei einem Natural-Wettkampf oder so.
Ja.
Und dann ist es für mich irgendwie, ja, egaler, sage ich mal.
Ja.
Aber von so einem den Sieg weggeschnappt bekommen, einfach weil er irgendwie auf Stoff war, damit hätte ich schon Probleme, ja.
Ja, okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen individuell. Je nachdem, wie man an die Sache rangeht, mit welcher Intention auch. Wie oder welche Wettkämpfe hast du denn noch außer der Weltmeisterschaft so im Visier? Also hast du auch vor, so UK DFBA vielleicht zu machen?
Jetzt in der UK würde ich wahrscheinlich starten wollen, ja.
Auch im Pro-Wettkampf, weil, ne?
Ja, genau. Das Ziel wäre einfach halt, dass ich nicht allzu sehr rumfliegen muss. Weil das Ziel wäre schon so, mindestens 3 Wettkämpfe zu machen. Hm. So 4-5 wären nice. Wahrscheinlich 5 wären ein bisschen Overkill, 4 wäre wahrscheinlich top. 3 werden es wahrscheinlich schlussendlich werden, weil ich muss halt schauen, wo die Wettkämpfe sind, wie sie zeitlich liegen etc., weil ich muss da schon ein bisschen rumfliegen, weil ja, am Schluss in die USA sowieso, ist ja klar. Und wenn es halt geht, ich meine, wenn jetzt die SNBF eine Pro-Klasse hat nächstes Jahr, ja, was in den meisten Jahren der Fall ist, und das gerade vom Datum her passt und ich nicht mehr in die Schweiz zurückfliegen muss, ja, dann würde ich da auf jeden Fall teilnehmen. Wäre ja blöd.
Ja,
wenn,
ja safe.
Das wäre auf jeden Fall cool. Und ja, vor allem auch die Leute, die halt diesen Wettkampf dann schauen, kennen dich halt auch ein bisschen. Ne?
Ja.
Oder wenn jetzt irgendwie in Deutschland jetzt da noch irgendwie, ich glaube nicht, die WNBF Germany macht wahrscheinlich keine Pro-Klasse, nehme ich an, aber falls, wäre das einfach auch noch eine Option.
Ja.
Und das wäre dann cool, wenn es, ich denke nicht, dass es funktionieren würde, jetzt von dem zeitlichen Ablauf her, aber es wäre zum Beispiel cool, wenn ich irgendwie sagen könnte, Schweiz, Deutschland, UK und den USA zum Beispiel.
Ja, das wär vom Fliegen her auch und von dem allgemeinen Kosten-Nutzen-Aufwand halt schon irgendwo ein bisschen rentabler.
Ja. Und jetzt gehen wir nicht mal um die reinen Flugkosten, weil klar, also dass das ein Minusgeschäft ist, schlussendlich ist das sowieso klar.
Ja.
Also auch wenn ich jetzt die Worlds gewinne, wahrscheinlich die Flüge kosten mehr, wenn du 2-3 Mal fliegst. Aber das Ding ist halt vor allem auch die Belastung für den Körper. Weil du bist halt mit fucking 5% Körperfettanteil, hast x Wochen gediätet, bist sowieso auch mental wahrscheinlich recht an der Grenze. Und dann noch den ganzen Jetlag-Scheiß.
Ja.
Das so gering wie möglich zu halten, wäre schon wichtig. Und ich denke auch, keine Ahnung, ich habe einfach bis jetzt nur einmal bin ich halt international gestartet in den USA, 2014, bei den Junioren. Klar kann man es überhaupt nicht vergleichen, ich habe so viele Fehler gemacht, aber ich habe das Gefühl, bei mir fliegen versaut mir meine Form.
Ja, aber ich denke, da sind ziemlich viele sensibel. Ja. Ich glaube, wenn du Fliegen auch noch kombinierst mit gleichzeitigem Laden, ist es auch gefährlicher, wie wenn du quasi die Diät weiter durchziehst und dann fliegst.
Denke ich auch.
So, weil dann hast du wenigstens noch so deine Grundstruktur, sowieso auch wenig Carbs im Körper so das und wenig Salz vielleicht auch irgendwo noch und dann, oder weniger und keine Ahnung, ich glaube, dann ist es einfach besser oder einfacher, weil du halt dauerhaft auch noch die ganze Zeit pinkeln musst und so und auch unkontrollierter trinken kannst eventuell, dass du dir nicht so die Form zerschießt, wie wenn du auf einmal zu viel Variablen änderst, so, ne? Also quasi Fliegen, Stress, plus Carbs, das wird alles irgendwie so, die Waage vielleicht noch am anderen Ort am nächsten Tag, noch mehr Stress für den Kopf und ich kann mir auch vorstellen, dass das halt eben viel ausmacht.
Ja, wobei die Waage hat mich jetzt nie eigentlich groß gestresst, ehrlich gesagt, auch in der Wettkampfzeit nicht wirklich.
Hattest du ein Gewichtslimit damals?
Nee,
okay.
Ja. Also ich bin halt sowieso über 80 Kilo gewesen, also Schwergewicht, von dem her war es egal.
Ja.
Und beim nächsten Wettkampf strebe ich ja ungefähr die 90 an, also von dem her.
Stabile 10 Kilo gemacht.
Ja, 4,5 wären das.
Ja. Dann. Ist aber realistisch, denke ich.
4,5 denke ich, ist schon realistisch, weil vor allem die 4,5 sind ja nicht 4,5 zugewonnene Muskelmasse alleine.
Aber vom Laden her dann auch nochmal.
Nicht mal unbedingt, ich meine 4,5, vielleicht zum letzten Wettkampf sind dann auch 4,5 davon sind vielleicht 2,5-3 mehr Muskelmasse in den letzten paar Jahren und der Rest ist einfach weniger Muskelmasseverlust.
Ja. ja, das schon. Und du hast ja halt eben dementsprechend auch mehr Kapazität für Glykogen irgendwo, ne?
Ja.
So. Auch noch, kommt dann auch noch dazu. Ja. Also, es sind schon so ein paar Faktoren, die damit einspielen. Wenn du die Wettkämpfe nächstes Jahr anstrebst oder übernächstes Jahr, ist im Endeffekt erstmal egal, hast du dir da schon so eine Grundüberlegung gemacht, wie du diese gerne zeitlich legen würdest, wenn du es dir aussuchen kannst? Sprich, wäre das für dich eine Option, Woche für Woche für Woche Wettkampf, oder denkst du da eher, dass es eventuell sinniger ist, vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen zu haben? Und vielleicht auch direkt an der Stelle, wie würdest du es jemandem empfehlen?
Also ich persönlich präferiere Woche an Woche an Woche. Samstag Wettkampf, Samstag Wettkampf, Samstag Wettkampf, Samstag Wettkampf.
Krass.
Ja.
Also wirklich krass, weil das finde ich eher komplett unproduktiv.
Hast du, ich weiß nicht, hast du schon mal so 2-3 Wochen zwischen dem Wettkampf gehabt?
Nee.
Okay, wir reden nochmal, wenn du es gehabt hast, weil für mich persönlich war es ultimativ schlimm, diese 2-3 Wochen, die versuchen, die Form zu halten, nach dem Wettkampf.
Ich bin gerade am Überlegen, aber das war immer nur eine Woche. Und das fand ich schlimm.
Fandest du schlimm?
Ja, die Woche fand ich schlimm, weil eben die Zeit zu kurz war. Also ich kann von psychischen Aspekt das verstehen, so dass du sagst, okay, Woche, Woche, Woche. Aber ich finde es teilweise ein bisschen schwer zu laden. Oder wenn du halt eben laden willst oder entladen willst noch vorher, dann könnte das eventuell auch zu ruckelig werden, weißt du, so zu abrupt. Oder du müsstest halt eben die Form durchhalten auf gleiche Kalorien. So das, also wenn ich Woche für Woche Wettkampf hätte und ich beim ersten Wettkampf auf jeden Fall schon ready wäre, dann würde ich versuchen, die Form zu halten und nicht nochmal abladen und nochmal aufladen.
Ich auch, ja, das sowieso. Ja. Ich würde dann versuchen, quasi, ich würde dann einfach so laden, dass ich dann genug geladen bin für den ersten Wettkampf und dann einfach quasi Maintenance bis zum Schluss.
Mhm.
Also Maintenance einfach, dass ich geladen bleibe und dass die Form gehalten wird, nicht noch Diäten. Und ich werde auch wahrscheinlich für den Wettkampf nicht exzessiv laden, wahrscheinlich. Also muss ich noch besprechen mit meinem Coach, den ich dann habe.
Ja.
Ich hoffe jetzt mal, dass Patrick da noch einen Platz für mich hat oder so.
Mhm.
Zum Beispiel.
Ja.
Und ja, also ich denke, das Ding ist halt, wenn wir jetzt sagen, du bist halt mental, bist du einfach eine Maschine. Und eine Maschine meine ich jetzt nicht im positiven Sinne, sondern wirklich so, du hast keine Emotionen, also das ist alles scheißegal.
Ja, Hashtag Patrick.
Bleib scheißegal.
Er ist doch, ja, so, weißt du.
Zwei Wochen besser, ne?
So, ja, weil bei Patrick, da habe ich auch gemerkt, so zum Beispiel bei der Form zwischen dem Mr. Universe zum Olympia, die Zeit war zu kurz, um nochmal entladen und zu laden. So, ne? Entweder die Zeit war zu kurz, da war auch viel zu viel Stress mit verbunden, weil von dem einen Ort zu dem anderen fliegen und fahren und Auto mieten und Unterkunft finden und irgendwie noch gucken, dass du das Training da gebacken bekommst und dann hast du noch so ein paar Leute um dich rum, die halt vielleicht auch halt einkaufen müssen. Also so, und wenn du dann eben nicht so on point bist schon, ne, und schon so ein paar Bedenken hast und dann nochmal irgendwie ein bisschen was rauszukitzeln, ist halt super schwer. Und ich glaube, da ist für viele, gerade so für Anfänger, eventuell sogar zwei Wochen Zeitspanne so ein bisschen besser zu kompensieren. Wenn du die Erfahrung hast, wie es ist, nach ein paar Wettkämpfen das schon mal durchgemacht zu haben, dann glaube ich, ist es einfacher. Aber ich denke, wenn du wirklich noch Anfänger bist, brauchst du eventuell die Zeit, um das nochmal gut zu machen, ne? Weil viele halt eben auch hingehen, kann so sein, random und nach dem Wettkampf dann erstmal was essen gehen und so, und so Sachen, die man halt eigentlich nicht machen sollte halt, ne?
Eben, aber das kannst du eben dann streichen dafür, ne?
Ja.
Und ich glaube, es ist halt auch einfacher, wenn du, also ich weiß nicht, ich habe es noch nie so gehabt, aber ich stelle es mir vielleicht einfacher vor, wenn du am Wettkampf dir danach auch nicht wirklich was gönnst, groß, vielleicht ein bisschen, aber nicht so.
Keine Pizza und so Salz, nee, wo, mit so Übermengen so, und nee, wo du es gar nicht so kalkulieren kannst.
Genau, einfach weil dann gerätst du halt so ein, die
Gefahr, Teufelskreislauf.
So ein Binge-Kreislauf dann reinkommst, dass du einfach nicht mehr aufhören kannst zu essen und dann wieder hardcore runter musst für ein paar Tage und dann wieder da noch Muskelmasse verlierst und leidest und was auch immer, dann wieder ladest und dann ist die Chance durch den Stress, dass die Form dann nicht mehr so gut ist, dann einfach groß. Ich denke, wenn du halt wirklich Woche zu Woche hast, ist es vielleicht für dich einfacher zu sagen, hey, scheiße, ich kann jetzt nicht einfach noch irgendwie morgen zur Feier des ersten Wettkampfs da irgendwie in einem Restaurant voll reinhauen.
Ja.
Muss einfach on point bleiben, weil nächsten Samstag in fucking 6 Tagen muss ich wieder on point sein. Mhm. Ne?
Ja.
Beziehungsweise 5 Tage dazwischen, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 6 Tage.
Ja. Könntest du dir vorstellen, dass es eventuell leichter wäre, wenn du dann, also sagen wir mal, du kommst jetzt in der nächsten Saison in die Situation, aber hast vielleicht zu der Zeit dann auch einen Coach, so der dir 100% sagt jeden Tag, was du machen sollst, dass es dann vielleicht leichter ist, die Zeit durchzustehen, wie wenn du es alleine machst. So.
Denke schon.
Ja, also ich glaube auch, dass das viel ausmacht, so dass du dem gegenüber halt auch verpflichtet bist, das einzuhalten.
Ja.
So.
Ja.
Habe ich jetzt auch in der Diät öfter gemerkt. Also ich wäre vielleicht des Öfteren auswärts essen gegangen, wenn ich selbst gemacht hätte. Aber so, da Freddy immer drüber gucken musste, da habe ich eigentlich immer zu Hause gegessen, so alles, ne? Und versucht auch so gut es geht irgendwie das Ganze zu machen und hat mich, glaube ich, auch am, den einen oder anderen Zeitpunkt der Diät, glaube ich, auch schon vor einem, geplanten eigentlichen Lowest-In dann das normal nochmal irgendwie 2 Kilo schwerer gewesen wäre, so gerettet. Also hat die Diät schon ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, was mir halt auch ein großes Anliegen ist, dass ich nicht mehr so leide wie beim letzten Wettkampf.
Ich finde das so verwunderlich bei dir. Ich finde das so verwunderlich, dass du bis 8% so easy runterkommst und dass bei dir dann so ein Schlag in die Fresse ist, sobald du da drunter gehst.
Weißt du, was ich glaube, an was es liegt?
Nee. Ganz ehrlich, nee.
Ich hatte das letzte Mal rückblickend ein ganz klar zu hohes Defizit.
Wie viel hast du gemacht so am Schluss?
Geplant oder was es dann wurde?
Was dann wurde?
Was es dann wurde, ist im Schnitt etwa 950.
Ja. Also mehr als 1% am Schluss noch.
Inklusive, ja, etwa 1, wie sind das, 1,2, 1,1%. In der einen Woche hatte ich aus Versehen, weil ich die Schritte erhöht habe und gleichzeitig die Kalorien gesenkt habe, aus Versehen ein rechnerisches Defizit von 1400.
Hatte ich 2 Wochen vorm Wettkampf.
Ja.
Ja, also hatte
ich. Schön dass die Muskelmasse weggefressen,
ja.
Mich mental und körperlich abgefuckt,
ja.
Und mich zum Bingen gebracht. Das hat es gebracht,
ja.
Sonst nichts.
Ja.
Ich bin überzeugt, wenn ich das Ganze viel milder angegangen wäre, mit einem viel tieferen Defizit, wirklich so ein Drittel davon oder so, oder noch weniger, wäre ich muskulöser und noch ein bisschen ripped gewesen. Bin ich wirklich überzeugt. Weil ich glaube nicht, dass das zusätzliche Defizit, das ich dann hatte, schlussendlich durch irgendwie, ja, sagen wir so rund 600 bis 1000 Kalorien zu viel Defizit. Das hat nichts an der Fettmasse, hätte nichts an der Fettmasse geändert, weil du kannst halt nur mit einer gewissen Geschwindigkeit Fett verlieren. Und wenn du halt zu hart darüber gehst, dann frisst es einfach deine Muskeln auf.
Ja.
Das habe ich auch dann gemerkt. Also auch laut DEXA war es dann genau auch so, dass ich habe mehr Muskelmasse verloren, massiv mehr Muskelmasse verloren als Fett.
Krass.
Also ich habe gestartet mit so 90, 91 Kilo.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie depressiv wird man, wenn man das dann im Nachhinein anschaut?
Es geht so, ehrlich gesagt. Es geht so. Der Muskelmasseverlust ist nicht mal das Ding. Was mich mehr eigentlich dann daran geärgert hat, war eigentlich so der Gedanke, wie hart beschissen ich mich gefühlt habe für nichts. Für kontraproduktiven Müll.
Aber ich habe gedacht, in der Diät musst du leiden.
Ja, so wenig wie möglich, Alter. So wenig wie möglich.
Ja, also so mein Ziel ist auch echt, so wenig wie möglich zu leiden. Und es ist mir egal, was irgendjemand von mir hält. So wenn ich zu Macros machen will, bis ich auf 5% bin, dann mache ich das so. Wenn es mir dadurch nur im Prozent besser geht, dann mache ich das trotzdem.
Absolut.
Das Ding ist, mich bockt das halt nicht mehr. Also so eine Diät esse ich sowieso viel lieber einfach clean, so, weil ich einfach direkt weiß, okay, was ich drin habe. Und ich finde auch ein großes Kaloriendefizit, hast du auch einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten irgendwie.
Ja, das Volumen halt haben noch, ja.
Ja, aber ist es mir scheißegal, wenn ich einen Diet Break irgendwie 2 Wochen vor meinem ersten Wettkampf noch brauche, so, dann mache ich den, wenn ich die Zeit habe. So, und dann sage ich nicht, go hard or go home oder ich muss jetzt durchpushen. Genau, nee, muss ich nicht. So, wenn ich ready bin, bin ich ready. Und wie ich an das Ziel komme, so, dafür bist du selbstverantwortlich oder bin ich selbstverantwortlich. Ich
würde das auch viel lockerer nehmen, so gesehen. Und was ich auch halt machen würde, ist halt, ich würde einfach so früh beginnen, dass ich dann einfach so einfach diäten kann, wie es gerade passt. Also, weißt du, wenn ich meine, irgendwie, dass ich irgendwie jetzt mal eine Pause brauche vom Diäten und mal ein bisschen höher mit den Kalorien gehen möchte, ein bisschen chillen mit dem Training, weil ich einfach merke, mein Körper ist am Anschlag, dann möchte ich einfach die Zeit haben.
So wie Jeff Albert, einfach 14 Monate Diäten.
Ja. Ja, nicht gerade 14 Monate, aber schon so sagen wir, schon so 20, 25 halt die Diät beginnen zuvor und davon diätest du halt dann trotzdem nur die Hälfte oder so. Aber einfach so, dass ich quasi selber einfach mich immer halbwegs gut fühle.
Ja.
Das ist so schon wichtig. Was auch interessant ist, wenn du mich fragst, wieso ich bei irgendwie 8% rumlaufen kein Problem habe, aber sonst dann bei den letzten 2-3% dann so einen harten Schlag bekomme quasi. Das Ding ist, ich habe das Food-Focus-Problem, den Kraftverlust, die Lethargie, habe ich auch bei 15%, wenn ich einen Minicup mache. Wo das Defizit auch etwa um die gegen die 1000 ist. Immer wenn ich zu hohes Defizit fahre, dann nimmt es mich einfach komplett. Und jetzt, wie ich auf die 8% gekommen bin, ist mit einem Defizit von so im Schnitt, glaube ich, zwischen 200 und 400 pro Tag.
Okay. Ja, das ist halt auch schon super wenig, ne?
Eben, aber so, ich habe auch bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich halt langsam runtergehe, leide ich einfach mit Abstand am wenigsten und kann es mit Abstand am besten halten. Und habe einfach seine Diäterscheinungen. Und ich denke, wenn ich den gleichen Körperfett jetzt erreicht hätte, mit einem höheren Defizit, mit einem schnelleren Vorgehen, wäre ich vielleicht am Ende, hätte ich die gleiche Form gehabt, aber ich hätte das niemals halten können.
Weil ich einfach bist du auch zu Beginn
Diät.
Wie? Bist du auch zu Beginn schon mit 200 bis 400 rein? Oder hast du das schon prozentual gesteigert dann? Ja. Oder herabgesetzt, okay. Also quasi statisch durchgefahren mit dem Minimalprinzip so.
Ja, beziehungsweise ich habe es sogar ein bisschen gesenkt gegen Schluss, das Defizit.
Ja.
Ja. Das werde ich auch wieder machen. Ich denke so, am Schluss, der wegkommt, der möchte ich ein Defizit von so 100, 200 haben, muss halt recht genau essen für das, aber so ein rechnerisches Defizit von 1, 200 halt, ja,
im Schnitt. Und musst halt wahrscheinlich die letzten 8 Wochen vorher die gleichen Lebensmittel konsumieren, ne?
Ja, ist
und
okay.
ansonsten hast du auch ein Lebensmittel ja irgendwie einen gewissen Unterschied von 10% oder
Ja.
so, da kannst du dich ja auch schon mal gut rauskicken bei den Kalorienmengen, die du halt eben da noch isst, ne?
Ja, aber ich denke, du kannst mit der Zeit schon recht gut einschätzen, wie deine Maintenance sich verhält. Meine, die Maintenance sinkt ja schon über die Zeit. Aber wenn du zum Schluss einen Wert hast, ich denke, dass sich das nicht mehr so allzu groß dann verändern wird, wenn du so sagen wir, du strebst so einen Überschuss von 150 an,
Ja,
angenommen.
ja.
Dann machst du einfach zur Sicherheit 200,
Ja.
einen rechnerischen,
Ja.
und dann wirst du wahrscheinlich bei etwa 100, 150 landen und vielleicht bei 200.
Ja,
Ne?
ja.
Und so in
Ja,
dem
ist
Spiel
einfach
würde
nur
ich
mal
das
sicher
machen.
dann und im Endeffekt trotzdem kein Risiko dabei.
Ja, und
Ja.
ich würde dann einfach halt mehr wirklich dem Plan vertrauen, dass es rechnerisch praktisch ein Defizit sein muss, als auf die Waage zu schauen. Weil auch ein großer Fehler, den ich gemacht habe, wieso das Defizit überhaupt so behindert hoch war. Also wirklich, sorry, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, war wirklich so dumm. Zurückblickend halt ist einfach zu sagen, aber
Ja.
man lernt ja eben bei jeder Wettkampfdiät. Ich habe halt jede Woche, wenn das Defizit nicht quasi dazu geführt hat, dass das Gewicht so gedroppt ist, wie es hätte sein sollen, habe ich das doppelt kompensiert.
Das
Dann habe
ist
ich quasi.
eigentlich so geil, dass das jeder macht, ne? So,
Ja.
ja, du brauchst einen Wochenplan, du hast deine 25 Wochen, hier 0,8, hier 0,8, hier 0,8, hier 0,8 Defizit.
Ja.
Ja, okay, da habe ich es nicht erreicht. Okay, da gehe ich nächste Woche nochmal ein bisschen hoch. So, dann ist es auf einmal
Und das
so
Ding.
doppelt so hoch und dann
Ja.
bleibst du aber trotzdem so, weil du gehst ja nicht nochmal hoch. Vielleicht machst du einen
Ja.
Refeed, dann auf einmal durch die Zunahme an Glykogen und so wirst du nochmal schwerer. Dann das,
Ja.
eigentlich so, man muss auch so ein bisschen auf den Prozess einfach vertrauen. So, man muss
Ja,
genug
exakt,
Zeit haben und
exakt,
auf den
exakt.
Prozess vertrauen so.
Was ich wirklich gelernt habe, ist, Gewichtsverläufe von Woche zu Woche, ich schaue es mir nicht mal mehr an.
Nee, ich auch nicht.
Ich schaue,
Immer nur in 10 Wochen.
den Wochenschnitt rechnet es mir automatisch aus, aber ich schaue den vielleicht, ich schaue den nicht mehr an, Alter. Ich
Ja.
schaue nur noch auf die
Prozentuale.
Grafik, und den Trend. Ich
Ja.
schaue nur den Trend an. Der Rest interessiert mich einfach überhaupt nicht.
Ja.
Null.
Ja.
Weil ich weiß einfach so, ich habe schon zu oft erlebt, was ich gemacht habe. Stell dir das mal vor, hast irgendwie ein 500er Defizit geplant, hast nachher rechnerisch aber in der Woche nur 0,3 verloren, das heißt nur ein Defizit von 300 Kalorien gehabt. Dann habe ich nächste Woche gesagt, okay, dann hatte ich nur ein Defizit von 300, dann muss ich um 200 wieder reduzieren, die Kalorien, plus noch die 200 reduzieren, die ich letzte Woche nicht abgenommen habe. Und dann bist du schon bei, statt bei 500, bist du dann bei 900.
Ja, und man
Ach.
geht ja auch nicht mehr hoch, ne? Also 200
Nee.
gehst du dann vielleicht noch mal hoch, weil die hast du ja nur
Ja.
kompensiert. So, aber
Ja.
das andere, das bleibt ja.
Genau.
Ja.
Und das war vielleicht nur Stress. Vielleicht hast du ein
Ja,
Defizit
ja,
gehabt von 600-700.
ja.
Aber du kannst nach einer Woche nicht sagen.
Ja.
Kannst du nicht. Eigentlich nach 2 Wochen. Du musst halt den ganzen Verlauf anschauen. Wenn der Verlauf, wenn du eine Trendlinie hast, die eindeutig zeigt, es geht runter, dann würde ich wirklich dieses Mal komplett dem Prozess vertrauen und nicht mehr solche dummen Panikaktionen machen, so scheiße, ich werde nicht drippt, ich muss das irgendwie kompensieren, weil ich glaube, das hat mich jedes Mal so hart dann, ja, ins Loch gefahren. Weil, ja, ich bin halt
Bin
schon,
ich aber ganz bei dir. Digga, ich hab dir ja erzählt, ich war am Schluss bei 1400 irgendwas Kalorien, so mit Omega-3s und EAAs und so ein Zeugs drin. Ne? Und es ist also so im Nachhinein so dumm. Ich habe hier Diät gemacht bis unter 10% und ich war dauerhaft bei meinen Startkalorien, so, ne? Bei 2,5. So, ich frage mich jetzt einfach so, bei 5K Steps weniger so, ne? Ich frage mich einfach so, warum habe ich das gemacht?
Ja, und
Warum? Wie
das
konnte das passieren? So.
ja, es ist einfach so krass. Auch wirklich, das habe ich halt gelernt. Ich habe auch früher immer auch bei den Fehler gemacht. Ist das Gleiche. Wenn du
Ja.
von Wochen zu Wochenschnitt gehst, hast du mal eine Woche noch ein Kilo verloren. Aber vielleicht hast du einfach diese Woche eine bessere Verdauung gehabt und
Ja.
hast halt ein
Ja.
bisschen besser aufs Klo gehen können
Ja.
oder hast ein bisschen mehr geschwitzt
Ja.
oder bist ein bisschen später aufgestanden oder so.
Also ich bin auch ein extremer Freund davon, das Ganze einfach. Ich finde es nicht mal schlimm, selbst wenn du auf Maintenance mal 2, 3 Wochen bist. Es wäre auch
Ja.
nicht schlimm. Solange du deine
Nee.
Trainingsfortschritte machst, solange du deine Leistung bringen kannst, ist es egal wahrscheinlich, ne?
Weißt du, es ist halt schlimmer. Also du musst halt dir die Zeit nehmen, klar, aber es ist tausendmal schlimmer, ein zu hohes Defizit zu haben für 2 Wochen, als ein paar Wochen zu verlieren.
Ja. Ja. Und was war bei dir so die Erfahrung jetzt, wenn du sagst, du hast mit 200 bis 400 Kalorien am Anfang auch diätet? Ja. Das ist schon ultra wenig, ne? Bist du der Meinung, du konntest in der Zeit trotzdem noch Muskulatur aufbauen?
Also krafttechnisch, was ja nicht Muskulatur ist, konnte ich mich noch steigern.
Ich vermute, also,
ja,
dass du auch Muskulatur noch aufgebaut hast am Anfang. Bin ich mir eigentlich relativ sicher schon.
Ich habe ja mal während dem DEXA-Scan, quasi am gleichen Tag, habe ich meine Kaliberwerte genommen.
Mhm.
Und das habe ich, glaube ich, schon von, ich habe in meinem Leben 3 DEXAs gemacht. Ich glaube, bei 2 davon habe ich genau gleichzeitig noch den Kaliberwert gemessen. Und von dem her habe ich dann, das habe ich von Scott Stevenson, die Idee, dann quasi den KFA beim DEXA zu korrelieren mit der Faltendicke beim Kaliber.
Mhm.
Und dann kannst du ungefähr, also ganz grob natürlich, von deinen Kaliberwerten ungefähr den DEXA-Wert ausrechnen.
Mhm.
Hilft dir natürlich einfach beim ganzen Prozess, ist natürlich nicht genau, aber ja, egal. Wenn der Fettverteilung kann sich auch ändern, klar. Mhm. Und du bist ja nicht überall am Körper, aber ich fand es recht gut. Wenn ich das so ausrechne, dann hätte ich in der Diät ein bisschen was, ein paar hundert Gramm an Lean Body Mass dazu gewinnen müssen, wenn ich es so ausrechne. Ich denke auch, dass es passiert ist, weil ich auch im Spiegel auch sehe, dass gewisse Körper, wie gerade die Schultern, einfach, ja, größer sind.
Das ist witzig. Und auch, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bei mir in der Prep in dem ersten Zyklus die Schultern gewachsen sind. Also jetzt nicht nur optisch, aber auch krafttechnisch ging das so voran auf einmal.
Das ist
crazy. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich im ersten Cycle auf jeden Fall noch Muskulatur dazugewinnen konnte.
Ja,
es muss nicht viel sein, aber ich glaube einfach, dass es halt umso tiefer du halt mit dem KFA nochmal gehst, dass du da halt eben dann tendenziell das auch nochmal verlierst, so was du am Anfang vielleicht aufbaust. So.
Exakt.
Aber ich denke schon, dass man am Anfang, gerade deswegen halte ich auch irgendwie eigentlich recht viel davon, so manchmal eine längere Diät auch in der Offseason einzubauen, ohne dass du halt eben große Krafteinschränkungen hast. So kannst du ja meistens gut 10 Wochen oder so ziehen halt, ne, im Defizit, ohne dass irgendwie was passiert. Und ich denke halt, dass du da in der Zeit, dass die kaum unproduktiv ist, weil du halt trotzdem weiterhin vielleicht noch das ein oder andere Gramm Muskulatur trotzdem aufbaust und halt eben die Ausgangslage so viel besser wird. Also so halte ich sogar mehr davon wie Minicuts, wenn ich ehrlich bin. So, ich bin Freund von längeren Diäten. So.
Ich auch. Ich habe wirklich nichts mehr von Minicuts. Ich habe schon mehrfach ausprobiert, mehrfach darüber geredet und ich halte, je länger, desto weniger. Einfach, aber nicht wegen der Idee des Minicuts per se, die Zeit zu kaufen oder so. Einfach, weil ich bin einfach gemerkt, ein zu hohes Defizit, ist auch gerade letztens ist eine Meta-Analyse rausgekommen, die analysiert hat Diätdauer, quasi ob du ein tiefes oder höhere Geschwindigkeit des Gewichtsverlustes anstrebst, also ein höheres Defizit versus ein kleineres Defizit wurde verglichen und die Meta-Analyse ergab, dass eine langsamere Diät hast du mehr, es ist signifikant mehr Muskelmasse erhalt und signifikant mehr Fettverlust bei gleichem Gewichtsverlust.
Und in der Theorie, wenn du das jetzt noch kombinierst mit Kalorien, Dingsbums, mit Calorie Cycling, dann könnte das schon gut werden. Ne? Also so, weil bei Calorie Cycling hat ja genau die gleichen Ergebnisse eigentlich gezeigt. Ne?
Weil die Meta-Analyse zeigt dann genau einfach, also hat lustigerweise genau das bestätigt, was ich aus meiner Erfahrung heraus dann auch mir halt habe sagen müssen, dass ich nur noch so mache, langsame Diäten, weil ich einfach gemerkt habe, auch bei einem Minicut, auch ich höre auch von Kunden, die ich jetzt neu habe, auch zum Teil, neuen Kunden, die mir gesagt haben, Minicuts habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass ich einfach Kraft verliere. Und sorry, wenn du einfach Kraft verlierst, massiv Kraft verlierst in ein paar Wochen, und ich sage danach, dann ging es bei mir 1-2 Monate, bis ich die Kraft wieder drauf hatte. Genau meine Erfahrung, wenn du halt die Kraft verlierst und mehrere Monate brauchst oder mehrere Wochen brauchst, dass es wieder drauf kommt, und sorry, dann hast du einfach Muskelmasse verloren, meiner Meinung nach.
Es kommt halt natürlich da auch wieder auf die Übung an, ne? So, wenn du beim Squat Kraft verlierst, dann hast du dafür eine größere Range of Motion und so, aber da ist auch wieder die Frage in einem Minicut, ne? Was für Range of Motion also?
Ja,
wie viel soll das sein?
Ja, wenn du durchgehend bei allen Übungen, auch bei Isolationsübungen, Kraft verlierst und dann wirklich mehrere Monate brauchst, bis du die Kraft wieder hast, dann ist einfach irgendwas nicht gut gelaufen. Dann hast du einfach irgendwas, war da nicht gut.
Ja, bin ich bei dir.
Das Gefühl gehabt, die Meta-Analyse zeigte auch, dass es war signifikant, war jetzt nicht ein Rieseneffekt, dass man sagen muss.
Aber ein Indikator halt vielleicht, ne?
Aber halt schon ein Ergebnis, dass jetzt auch die Evidenz, auch jetzt auch Evidenz dafür gibt, was ich und ältere Athleten, erfahrene Athleten auch schon länger sagen. Weil du siehst auch alle erfahren, auch der, wie heißt der Ben Howard,
ja,
der hat auch ein übelst tiefes Defizit gehabt, am Schluss irgendwie auch so 200.
Hm.
Und ich muss einfach sagen, dass ich denke, das ist schon the way to go. Und ich denke auch, wenn du halt vorgeschritten bist, denke ich, das ist noch ein wichtiger Take-Home-Message vielleicht. Ich denke aber, wenn du vorgeschritten bist, dadurch, dass du weniger Muskelmasse aufbaust, viel langsamer Muskelmasse aufbaust, mit sehr viel mehr Aufwand, ist es, glaube ich, umso wichtiger zu schauen, dass du die Muskelmasse nicht verlierst.
Hm. Ja.
Weil eben halt 2 Kilogramm aufbauen, bei unserem Trainingsstand, dauert einfach so viel länger. Und 2 Kilo Muskelmasse verlieren kannst du aber etwa gleich schnell,
hm,
wie jemand, der halt Anfänger ist.
Ja.
Und dass der es in der kürzesten Zeit wieder drauf hat und wir dann ewig brauchen, bis wir sie drauf haben. Also ja, ich denke, auf den Muskelverlust schauen ist fast noch wichtiger, wenn du vorgeschritten bist.
Hm. Ja, ich habe auch.
Aber das ist so meine Hypothese, ja.
Ja, ich habe auch immer mehr so das Gefühl, dass viele Athleten, gerade die schon ein bisschen länger trainieren oder ja, plus so 10 Jahre Trainingserfahrung haben,
ja,
ganz, ganz viele hingehen und mittlerweile auch intuitiv diäten. So, was ja, ich mir auch
ja,
recht lang nicht so vorstellen konnte, finde ich aber ja, mittlerweile auch immer besser, so nach Hungergefühl diäten und so weiter und so fort, ja, so genau, Refeeds gefühlt einbauen,
ja,
so, wenn ich jetzt gerade mal so an Patrick denke, der hat ja jetzt auch so nach seinem Wettkampf, nachdem er jetzt auch paar Monate wieder im Aufbau war, hat er auch intuitiv einfach mal so sein Sättigungs- und Hungergefühl so spielen lassen, ne, und ist dann einfach so ja, intuitiv mal ein bisschen runtergegangen, aber die Rate of Loss hat trotzdem die ganze Zeit ziemlich gepasst, Kraft konnte er erhalten und so weiter und so fort, und ich mhm, glaube, das ist auch so ein bisschen the way to go irgendwann.
Ich denke auch, was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass du wie so ein Range hast. Also sagst du, Minimum-Defizit sollte schon so, sagen wir, 100 sein und Maximum-Defizit 500. Und je nachdem, wenn du halt mehr Hunger hast und denkst, dass du mehr Nahrung brauchst, um dich zu regenerieren, wenn du ein bisschen angeschlagen bist, was auch immer,
ja,
ist so diesen Tagen mal ein bisschen mehr. Und an den Tagen, an denen du denkst, hey, heute fühle ich mich super, ich habe keinen Hunger, whatever, ist ein bisschen weniger.
Hm.
Einfach, dass du in den Range bleibst, natürlich, dass du nicht einen Tag in 1700 Defizit hast und am anderen Tag in 800 Überschuss, das schon nicht, aber so in einer gewissen Range, wo du ein bisschen Spielraum hast, wo du nach Gefühl dann auch das Ganze machen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei vorgeschrittenen Athleten, wenn man ehrlich mit sich ist und sich genügend Zeit nimmt, dass es gut funktionieren könnte.
Ja, ja. Aber ja, ist es ein super schwieriges Thema? Also ich finde auch, mir macht es unglaublich viel Spaß, darüber zu philosophieren, weil ja, ich habe mir auch schon öfter mal gedacht, was ist eigentlich so, also ich habe das Ganze auch mit Minicuts mal ja, hinterfragt, ne?
Mhm.
Wenn du dir einfach so die Zeitspanne auf ein Jahr anschaust, ne? Und
ja,
dann mal siehst, okay, du machst vielleicht in dieser Zeitspanne alle 4 Monate mal einen Cut, so, ne?
Ja.
Sag mal, du machst insgesamt 3 Cuts, aber in der anderen Zeit gehst du halt dauerhaft wirklich auch direkt wieder in den Überschuss. Ja. So, und dann mhm, gibt's halt eben die, ja, Daten zeigen, dass du halt eben auch bei Pi mal Daumen Maintenance-Kalorien trotzdem Muskulatur aufbauen kannst irgendwo.
Genau, du hast ne, vorgeschritten.
Und ich frag mich dann immer, so, also entweder, und jetzt so auch direkt dabei, ja, du kannst auch in einem kleinen Defizit vielleicht noch Muskulatur aufbauen.
Ja.
Wovon mhm, hast du letzten Endes mehr? Eigentlich hast du ja davon mehr, was besser zu dir persönlich passt. So, wenn du jemand mhm, bist und sagst, okay, ich will das so schnell wie möglich diäten, dass ich danach nochmal besser essen kann, so mehr essen kann, ich fühle mich dann besser, mhm, ja gut, dann go for it, ne? Wenn du keine Kraft verlierst.
Ja.
Und wenn du
ja,
sagst, okay, ich fahre lieber eine längere Diät, ist für mich komfortabler, ich habe weniger Diäterscheinungen und so weiter und so fort, dann fahr halt eben das Defizit ein bisschen geringer. So, und wenn du dazwischen einen Tag hast, ja, und der Minicut dann vielleicht statt 5 Wochen auch mal 6 Wochen dauert, weil du zwischendrin ein paar Tage hast, wo du einfach sagst, okay,
ja,
ich gehe halt eben mal einen Überschuss, weil es mir gerade an den Tag räudig geht. Ich glaube, das würde das Ganze viel praktikabler machen, ohne
ja, genau,
das so übelst zu analysieren, halt, ja, ich muss in ja, den 5 Wochen muss ich genau diese ja, Rate of Loss auch in einem Minicut haben. Nee, musst du nicht. Wer sagt denn, ja, dass du halt, wenn du statt 5,0 Kilo nur 4,8 abnimmst, dass du jetzt ja, eine viel schlechtere Ausgangslage hast?
Ja.
So.
Das wenn du dich besser fühlst und du gesünder bist auf das, besser eine Performance hast, besser schläfst.
Ja.
Ich glaube, dass auch das, auch nur schon solche Dinge wie, dass du weniger gestresst bist von der Diät, wirkt sich doch schlussendlich, zumindest über mittellange Sicht, auch auf deine Optik aus.
Ja. Hast du auch also das Gefühl, dass du dich ja, auch so lange Zeit so alles zu überanalysiert hast? Also so bei ja, mir, ich denke ja, jetzt so, wenn ich ja, darüber nachdenke, boah, wie viel Minicuts, ich habe die Minicuts geplant schon.
Ja.
Ne? Ich mache in 1,5 Jahren mal zu dem den Zeitpunkt Minicut, weil ich da das und das Gewicht... Alter, so,
ja,
für was?
Ich denke einfach, es macht Sinn, dass du einfach deine Gaining Rate festlegst, die du halt willst.
Ja.
Nur nach der Trendlinie schaust, hast du etwa, bist du in dem Bereich, plus, minus, gut, weiter so.
Ja.
Und dann, wenn du denkst, du bist zu fett, fühlst dich nicht mehr gut, hast keinen Hunger mehr, bist schon länger im Aufbau, dann machst du halt eine Diät.
Ja.
Du machst keinen Minicut, du sagst dir nicht, ich muss möglichst schnell, möglichst viel Fett verlieren, sondern du machst einfach mal eine Diät.
Ja. Ja.
Und dann setzt du dir schon einen groben Ziel.
Ja.
Kannst aber auch sagen, hey, schau, ich diete, wenn ich so lange, bis ich Performance verliere. Oder so.
Ja.
Auch vielleicht auch den
das mache ich eigentlich mit fast all meinen Klienten.
Ja.
So, ich diete einfach so lange, also ich push mit denen so lange, ja, bis ich sage, okay, das ist jetzt so am oberen Limit, entweder, ja, so was die Symptome angeht, ne, dass sie, mhm, sagen, ich kriege mein Essen gar nicht mehr rein, ich bin halt nur noch, ja, so müde, ja, und so, entweder das oder halt der KFA ist wirklich zu hoch, so, ne? Und dann, ja, diät, ja, ich, genau, die so lange runter, wenn wir halt eben die Zeit haben,
ja,
so,
genau,
diät ich die so lange runter, bis die Performance anfängt zu krachen oder bis halt eben so die Diäterscheinungen halt eben extrem hoch werden.
Genau,
so,
genau.
Und dann gehe ich erst nochmal hoch.
Ja, das mache ich auch so. Und dann auch kannst du bei gewissen Leuten, die halt dann denken, ich möchte schon noch ein bisschen runter, weil ich möchte bitte schon mal noch ein Shooting machen,
ja,
das erste Mal,
ja,
im Leben, was auch immer. Dann kannst du sagen, okay, schau, dann machen wir noch 4 Wochen weiter.
Aber vielleicht auch wieder geringer. Ne? So, das,
ja,
das sage ich dann so, ja, wenn die Erscheinungen gerade so hoch sind, dann bauen wir vielleicht noch einen Highday mehr ein oder,
ja,
machen einfach das tägliche Defizit so ein bisschen geringer.
Ich denke, was ich überall, also overall am meisten jetzt so als Lektion sehe von den letzten Jahren ist, mehr das Gesamtbild im Kopf haben und weniger über Details sich Gedanken machen.
Ja.
Einfach so, ja, auch die ganzen Dinge über längere Zeiträume sehen.
Hm.
Wenn du halt mal eine Woche Kilo leichter bist, obwohl du zunehmen willst, es ist egal. Der Trend spielt eine Rolle, nicht,
ja,
der Rest.
Ja.
Der Trend muss stimmen, solange der stimmt und solange du konsequent dieses Ziel danach verfolgst.
Ja.
Ja,
ich
glaube, das ist auch besser.
Ich glaube, das wird einem aber auch so ein bisschen bewusst, umso mehr Leute man auch irgendwo mal betreut hat, ne? Gerade, mhm, wenn man auch bei anderen mal diesen Gewichtstrend sieht oder den Gewichtsverlauf. Also,
ja,
so,
ja,
ich habe Klienten, die haben jede Woche zum Beispiel, die wiegen 80 Kilo, die haben jede Woche original, also wirklich so 0,2 Zunahmen. Gibt's keine Ausnahme,
ja,
so. Seit,
ja,
10, 12, 13 Wochen,
ja,
jeden Tag, jede Woche 0,2, so, du brauchst nie was anpassen, so.
Ja. Ja,
und da hast du andere, das tut mir auch voll, aber da bin ich auch so ein Kandidat, ich habe,
ja,
immer Gewichtssprünge, 1,7 Kilo Zunahme, dann 0,8 Abnahme, so, und dann nächste Woche nochmal 0,4 Zunahme, 0,5 Abnahme, so, und du denkst, mhm, so, Alter, what the fuck, was geht hier ab, halt so, ne, und wenn ich nicht nach dem Trend gehen würde, so, Alter,
ja,
meine Kalorien, die werden geisteskrank behindert, ne.
Exakt, und bei den Leuten, schaue ich wirklich über eine längere Zeit dann auch. Ich sage denen immer, auch wenn es 2-3 Wochen wirklich nicht so aussieht, als würde es in die richtige Richtung gehen, ich sage, wir warten noch ab, weil,
ja,
ich habe so oft erlebt, dass dann trotzdem noch in die richtige Richtung geht und dass einfach irgendwie 1,5 Wochen dazwischen halt irgendwas war mit dem Gewicht, was der Körper da gemacht hat. Ich denke auch, gewisse Leute reagieren halt auch auf Kalorienerhöhung und Erniedrigung halt auch also unterschiedlich, weil halt bei dem einen sinkt die Maintenance stark, bei den anderen weniger, auch nach oben halt, oder? Und dann, ja, einfach das Ganze ein bisschen langsamer angehen, einfach über längere Zeiträume nehmen, um zu beurteilen, muss was geändert werden oder nicht.
Ja, gutes Schlusswort.
Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, so Bezug aufs Training habe ich das genau gleich auch inzwischen. Weil ich habe bei den Muskelgruppen, bei denen ich am lockersten rangehe, was die Performance betrifft und so, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, habe ich auch mal ein paar Reps weniger.
Hm.
Und wenn ich einen guten Tag habe, habe ich ein paar Reps mehr. Und ich versuche einfach meine Reps zu steigern über die ganze Zeit und solange es über die Monate besser wird, ist gut. Schultern zum Beispiel. Bei denen mache ich die besten Gains.
Ja, ja.
Einfach, ja, Schlusswort.
Also, ja, nee, ich glaube, da sage ich jetzt auch nochmal gerade was dazu. Also, es ist bei mir auch so, ich habe viele Übungen nur gehalten in letzter Zeit, ne? So, aber wenn ich mir dann anschaue, und das ist halt auch so, die Qualität von der Bewegung wird einfach besser. So, zudem glaube ich halt eben auch nicht, dass nur weil du gewissermaßen so eine Übung immer statisch hältst, dass halt der Reiz nicht reicht, um Hypertrophie zu induzieren.
Ja, wenn du über der Schwelle bist, die es braucht, um Adaption hervorzurufen, dann bist du einfach dabei.
Ja, so, und es wird halt über die Jahre halt auch immer schwerer, Progress zu machen. So, das muss man ja auch sagen. Es geht halt eben nicht immer so in diesen 5 Kilo, 10 Kilo Sprüngen. Ja, so. Ist schön, wenn es so wäre, aber ich gehe auch mittlerweile immer wieder hin und sage, okay, dann, wenn mir bei dem Gewicht die Technik nicht mehr gefällt, dann gehe ich lieber nochmal zurück. Und das habe ich damals nicht gemacht. So.
Ja, ja.
Und trotzdem mache ich jetzt bessere Fortschritte.
Was ich aber auch das Gefühl habe, ich habe nie das Gefühl, jetzt, ich habe auch das Gefühl, dass du es merkst und du vorwärts kommst.
Ist so, ne?
Weißt du?
Ja, es ist crazy.
Ich sehe es extrem komisch an, vielleicht gerade für Anfänger oder so. Zum Teil bei gewissen Übungen, da mache ich nicht viele Reps Fortschritte. So auf dem Papier sieht es noch wenig aus, wenn überhaupt Fortschritt. Aber es fühlt sich einfach an, als ob ich stärker werde.
Ja, wirklich.
Als ob das Gewicht besser bewältigbar ist, als ob es sich noch weniger anfühlt, als ob mehr Reps einfach weniger anstrengend sind. Nur schon zum Beispiel weniger anstrengend, weißt du?
Ja, ja. Also da bin ich ganz bei dir und das ist halt auch so ein bisschen weird, wenn ich dann meine Klienten habe, ne?
Ja.
So, und die sagen mir, ja, ich habe jetzt hier schon wieder keinen Progress gemacht und ich denke mir nur so, Alter, ich vergleiche das mit dem, was ich mache. So, und die jetzt irgendwie von 140 auf 10er auf 145 auf 9er, ja, irgendwie ihr Fortschritt war jetzt nicht so geil und ich denke mir so, ja, okay, so, passt schon, ne? Also, ja,
auf jeden Fall, Mann. Das ist schon interessant. So. Ich habe das Gefühl, wenn du halt fortgeschritten bist, ich habe das früher auch immer wieder gehört und ich habe das irgendwie nicht so richtig geglaubt. Aber ich denke schon, du lernst deinen Körper halt kennen und mit der Zeit machst du halt mehr Sachen intuitiv und hast damit mehr Erfolg.
Mhm.
Nicht komplett, aber ja.
Ich baue auch so witzige Übungen eigentlich teilweise in meinem Programming, die hätte ich früher nie angefasst. So, ne? Ich habe aktuell so eine Reverse Hyper Extension. Ne, bandet halt. Alter. Nee, ich mach die Hyper Extension Reverse Bandit. So.
Okay.
Ne, so eine Maschine. Ja. Alter, das ist so genial. Oder ich mach aktuell, habe ich fest im Programming Pistol Squats, aber Reverse Bandit, ne? Mache ich oben am Latzug, mache ich die Dinger fest. So, mit so einem leichten Band. Ich habe noch nie so meinen Rektus zermöbelt. Also wirklich so, aber sowas wäre mir früher nie in den Sinn gekommen, nicht mal ansatzweise zu machen. Mhm. Weil,
ich baue inzwischen auch jetzt, habe ich jetzt begonnen zu experimentieren mit Cluster-Sets.
Ja, aber macht der Freddy die ganze Zeit aber schon sehr lang. Aber die Datenlage dahingehend ist auch eigentlich ziemlich gut mit Cluster-Sets.
Ja.
Also,
macht aus rein vom Modell her, nach der Überlegung her Sinn.
Ja.
Die Datenlage ist recht gut und auch alle erfahrenen Leute. Ich habe einfach das Gefühl, ab einem gewissen Punkt musst du auch gewisse Maßnahmen ergreifen, weil ich habe jetzt auch bei meinen Quads, ich kann so viel Volumen reinpumpen, ich habe keinen Muskelkater. Nie, ever.
Ja, Quads
ist... Mit den Cluster-Sets hatte ich erstes Mal wieder das Gefühl, dass ich die Quads so richtig, richtig gut stimuliert habe und auch die Quads wachsen seitdem einfach gut.
Kannst du mal kurz erklären, vielleicht für die es nicht wissen, was ein Cluster-Set ist?
Also eigentlich ein Cluster-Set so ein Überbegriff. Ich glaube, MyRaps könnte man, nicht genau das Gleiche, aber da könnte man auch...
Aber irgendwie ist alles das Gleiche, ne? Sogar Rest-Pause ist irgendwie das Gleiche.
Ja, es ist alles etwa das Gleiche. Es geht einfach darum, dass ihr quasi mehrere Teilsätze macht in einem Satz. Also sprich, sagen wir, ein Beispiel jetzt für ein Cluster-Set wäre, ihr macht 10 Raps auf praktisch Muskelversagen oder RP8, was auch immer. Und dann macht ihr noch mehrere Teilsätze dazu. Mit dem Grundgedanken eigentlich der Effective Raps, mit diesem Grundgedanken ist quasi die letzten paar Wiederholungen eines Satzes am meisten stimulieren.
Ja.
Und du deswegen dann mit den kurzen Pausen, wenn du eigentlich schon an dem Punkt gewesen bist, dann einfach nochmal mehr von diesen maximal effektiven Reps dann auch sammelst. Und du kannst halt auch dann durch die kurzen Pausen, kannst du insgesamt halt mehr Reps mit einem höheren Gewicht machen, dass du mit normalen Sätzen ohne so kurzen Pausen, also ohne Teilsätze, nicht geschafft hättest. Mhm. Du kannst halt 20 Reps machen mit einem höheren Gewicht, als du auf einmal 20 Reps hättest machen können.
Ja.
Dadurch hast du halt insgesamt einen höheren Workload mit einer höheren Intensität und dahingehend auch mehr Stimulus. Mehr Ermüdung zwar auch natürlich, aber ich habe die Hypothese, dass das Stimulus zu Fatigue Ratio sogar schon fast besser ist als bei reinen Straight Sets. So eine Hypothese. Keine Ahnung.
Ist auch schwer messbar, aber glaube ich teilweise auch. Also ich.
Kommt ein bisschen davon, wie man es macht.
In welchen Rep Ranges machst du die meistens? Also so wie fängst du an, du machst ja wahrscheinlich auch irgendwie gewisse Satzanzahl, dann so 30 Sekunden Pause, vielleicht so, dass du halt eben nochmal die Hälfte der Wiederholung schaffst ungefähr, oder?
Ja, also ich habe es jetzt mal lang, ich mache zwei verschiedene Dinge, also bei dem Wad mache ich es schon lange so, dass ich so 5-3-2 mache. Also ein Gewicht, wo ich etwa auf RP9 grob 8 bis 10 quasi bewegen kann für 5 Reps. Dann 10 Sekunden Pause, 3 Reps, 10 Sekunden Pause, 10, 15 Sekunden Pause. Und das andere, was ich jetzt angefangen habe bei den Quads zu machen, ist halt bei der Beinpresse zum Beispiel 10 Reps auf eine relativ hohe RP.
Bei der Beinpresse machst du das?
Ja, aber es ist eine spezielle, es ist wie ein Hex-Squat.
Okay.
Aber ich glaube, ich baue es ein bei den Belt-Squats. Also bei Belt-Squats macht es für mich noch mehr Sinn, weil da kannst du noch, da kannst halt noch härter reingehen und noch weniger Systemic Fatigue halt akkumulieren.
Ja, halt Belt-Squat ist eh geisteskrank, wenn jemand das Ding zur Verfügung hat.
Wenn ihr Belt-Squats habt, ich sage, das ist wirklich eine Revolution, meiner Meinung nach,
ja, für mich. Schon.
Und dann mache ich dort irgendwie 10 Reps eben auf Wassermuskelversagen und dann komplettiere ich einfach bis 20 Reps. Und dann mache ich einfach die Teilsätze so, dass ich dann knapp als Muskelversorger komme. Also sagen wir jetzt zum Beispiel jetzt, mache ich dann gutes Beispiel, ich habe 10 Reps gemacht mit RP irgendwie 9. Und dann habe ich 3 Reps gemacht, 2, 2. Mit 20 bis 30 Sekunden Pause dazwischen. Ich habe zwischen 20 und 25, glaube ich, gemacht letztes Mal.
Ja.
Einfach halt, ihr spürt ein bisschen, einfach so in dieser Range bleibe ich aber schon. Zwischen 20 und 30. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob du jetzt 20 oder 25 Sekunden Pause gemacht hast. Wenn du eine Sekunde später oder früher anfängst zu zählen, hast du auch schon 1-2 Sekunden dann Unterschied. Und ja, auch die Teilsätze dann schon auf fast Muskelversagen. Ja.
Ja.
Und so hat es bei mir jetzt, ich habe das Gefühl, so ist es recht nice. Ja. Habe ich jetzt von John Meadows mal
die Idee bekommen. Ich implementiere die meisten so, dass ich schon eine höhere irgendwie Rep-Range nehme. Also so meistens, dass ich mich schon so plus 12 bis 15 ist so unteres Limit, wo ich die anfange anzusetzen. Und dann gehe ich manchmal bis 25 sogar hoch für den ersten Satz. Weil danach hast du halt im zweiten Satz, je nachdem wie viel du halt eben machst, hast du im zweiten Satz halt immer noch 12 Reps, im dritten vielleicht 8, im vierten vielleicht 6, so und dann nochmal 6. Und da hast du halt eben schon dann auch noch relativ krass viele Wiederholungen. Ne? Aber da ist natürlich dann auch die Frage, so wie hart du beim ersten Satz wirklich auch schon wieder reingehst, weil so zu hohe Wiederholungsbereiche sind halt auch immer so ein bisschen fraglich, ne?
Würde ich jetzt zum Beispiel bei den Schultern, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch so zu machen.
Mache ich meistens bei Incline Lateral Rises, so am Kabel, so zum unilateral, Beispiel, weil du sparst dir halt auch unglaublich viel Zeit, so, ne? Wenn du 4 Sätze davon irgendwie unilateral durchführen musst, beidseits, das, also ich hasse das einfach, ne? Es zieht sich einfach so ultra lang.
Und ich habe auch so angefangen übrigens, wenn ich irgendwie 5 Sätze irgendwo mache, aber von der Übung oder 4 sagen wir, also dann 2 Sätze mache ich dann bilateral und 2 unilateral. Einfach, damit ich nicht alles unilateral machen muss, weil es einfach so viel Zeit kostet.
Ja.
Aber wahrscheinlich auf das Thema zurück. Ich kann mir das gut vorstellen, was du sagst mit 25 Reps etc. im ersten Satz von so einem Cluster-Satz bei zum Beispiel den Rear Delts. Oder beim Seitheben oder so.
Ja.
Bei den Beinen, wenn ich 25 Reps mache.
Ermüdend, mach mal Beinstrecker 25. Ach du Scheiße. Also alles, was über 13 so oder 12 geht, ist schon hart, finde ich so.
Ja,
ne?
Ja, bei solchen Übungen, Compounds, Heavy Compounds, also Heavy, einfach Compounds bei Quads, alles über 12. Na.
Ja, fühle ich.
Nee. Was ich auch angefangen habe einzubauen.
Aber ich mache die sowieso auch prinzipiell nur bei Eingelenksübungen eigentlich.
Ja.
Okay. Schon.
Ja, ich jetzt nicht nur bei. Ich habe jetzt angefangen bei vielen Übungen, wo ich zum Beispiel jetzt auch nur. Wo ich jetzt sagen wir, wenn ich eine Übung habe, wo ich relativ viele Sätze habe, aber nicht so viele, nicht so hohe Reps machen will.
Ja.
Nicht so viele Reps machen will. Sagen wir 5x10 beim Seitheben zum Beispiel, oder?
Ja.
Ich weiß, dass ich beim ersten Satz schon bei 12 Reps bin, damit ich dann nicht zu krass, dass ich einfach nicht unter 6 falle, aber bei gewissen, zum Beispiel Trizeps, wenn du einen gewissen Satzzahl machst, kennst du wahrscheinlich auch bei Trizeps, bei mir ermüdet es so schnell. Ersten Satz 13 Reps, zweiten 9 und dritten 5. So, grob.
Ja.
Und bei solchen Übungen mache ich dann einfach den letzten Satz als Backoff-Satz, wo ich dann das Gewicht reduziere und etwa 50-40% und dann einfach nochmal so im Bereich von 15 bis 20 Reps lande.
Ja.
Einfach um erstens ein bisschen mehr Volumen zu akkumulieren und zweitens halt nicht unter 6 Reps zu fallen. Weil ich denke, deutlich unter 6 Reps zu fallen, so 5, okay, mal ausnahmsweise, aber so 3-4 Reps zu machen noch im letzten Satz.
Ja.
Es ist einfach, das Verhältnis stimmt nicht mehr. Der Reiz ist sicher da, aber im Vergleich zu dem, was du kriegst dafür, ist einfach zu wenig. Und dann das so zu machen, nach da, ich denke, da habe ich wieder Dinge eingebaut, wo ich jetzt nicht daran gedacht hätte vor so ein, zwei Jahren, weil ich da einfach so Straight Sets, wie man das
Ja.
Volumen erzählen können, bla bla bla, dies, das, weißt du, was ich meine?
Ja. Und
Und ich denke,
du musst das Volumen so aufaddieren, ne? Und da hast du weniger gemacht dann, wenn du das.
ja.
Ja, es ist
Ich
halt.
denke, da muss man
Aber.
schon so ein bisschen wieder den Horizont, der wurde bei mir zu eng.
Ja.
Ja,
Ja, der wurde zu
muss ich
behindert
echt sagen.
irgendwann. Ne?
Ja.
So, also, wenn ich mir so überlege, dass ich angefangen habe, irgendwo meine Gewichte zusammenzuzählen, ne? Also so, die Zeit gab es ja auch, ne? Also,
Ja.
okay, du machst dreimal 100 Kniebeuge,
Ja,
so, und dann,
genau.
ja, das 3000 irgendwie Kilo und
Ja.
ja, wenn du jetzt eine Hexquad machst, die ein bisschen schwerer ist und du kommst nicht auf das Gewicht, machst du dann über noch Hypertrophie und so.
Ja, genau so, genau
Boah,
so.
ey.
Schlussendlich,
Hart, wie man
ja.
das so verkompliziert hat auch.
Ja.
Also, eventuell hat es ja einen Teil Berechtigung auch gehabt, ne? Also, es ist ja nicht so,
Ja.
als ob es komplett bei den Haaren herbeigezogen wird, aber man hat einfach so viele Faktoren, die da noch eine große Rolle spielen,
Ja.
einfach so ausgelassen halt.
Ja. Und ich denke, schlussendlich muss man auch wirklich, was ich wirklich der Überzeugung bin, du brauchst eine Grundstruktur.
Ja.
Du brauchst eine Grundstruktur. Aber wenn du die hast, darfst du dich nicht nur daran versteifen. Du musst auch einen gewissen Spielraum lassen. So, weil du bist nicht immer gleich fit. Das
Ja.
ist immer gleich viel Motivation. Auch Spielraum lassen im Sinne von auch mal Dinge ausprobieren, die du nicht, noch nie ausprobiert hast. Auch Dinge, die es einfach noch gar keine Studien und nichts gibt. Ich
Ja.
meine, Cluster-Sets sind relativ gut untersucht, aber andere Dinge,
Ja.
meine, sie haben es nicht eingebaut. Also zum Beispiel so Exzentrik-Only-Sätze habe ich früher einfach gemacht und ich habe das Gefühl, ich glaube, vielleicht bringt das ja was bei gewissen Muskelgruppen, bei gewissen Übungen und gewissen Voraussetzungen.
Ja.
Einfach ein bisschen experimentieren, ein bisschen offener werden für
Ja.
das Ganze. Nicht nur
Ja.
so, ja, es gibt keine Studie, also mache ich es nicht, so in dem
Ja.
Stil. Ne?
Ja, ich glaube, gerade so was das Biomechanik-Thema angeht,
Ja.
gibt es sowieso noch sehr, sehr viel nachzuholen. Und das ist auch
Ja,
super
ja.
schwierig in der Studie irgendwo festzuhalten, ne? Also
Ja.
alles, was so Mind-Muscle-Connection angeht, so Biomechanik, okay, wie setzt du jetzt deinen
Ja.
Oberarm als Hebel vielleicht ein, um den Muskel vielleicht noch ein bisschen besser zu treffen, so,
Ja.
ne? Auch zum Beispiel, ich mache das aktuell bei Incline Curls am Kabel. Ich stelle mich einfach so, dass der Oberarm oder der ganze Arm so eine
Ja.
Abduktionsverlängerung und so leicht nur nach hinten geht, ne? Also quasi ich
Ja.
strecke den zur Seite weg und leicht nach hinten. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so den langen Bizepskopf gemerkt bei der Übung, ne? Aber so würde die Übung auch keiner machen. Aber ich habe das einfach mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, ja, okay, was ist das der Worst-Case-Szenario? Und das ist halt super
Ja.
minimal. Und genauso auch bei, ob das jetzt ein Butterfly Reverse ist oder ein Latzug, so, man muss da
Ja.
selbst einfach so ein bisschen gucken, wie seine perfekte Technik ist und nicht, wie die perfekte Technik nach dem Lehrbuch ist. Weil
Ja.
die trifft einfach nicht immer zu.
Auch bei Bell Squats, wir haben eine Pitchfork, Bell Squats, und ich sehe da Leute, die nehmen 300, 400 Kilogramm. Und ich bin gerade mal bei 150, 160. Aber ich führe die Übung komplett anders aus als die. Ich stehe ziemlich aufrecht, so fast noch hinten, während die eigentlich vorne übergebeugt und sich da irgendwie noch festhalten an den Griffen und so. Und ich spüre es so einfach. Ich habe einfach die Ausführung gesucht, wie ich sie am meisten in den Quads spüre. Und es ist einfach halt so dann da rausgekommen bei mir. Und so weniger auf das Gewicht fokussieren, also diese Dinge. Es ist so, was ich auch noch dich fragen wollte. Hast du auch das? Ich habe das Gefühl, dass du, wenn du fortgeschrittener bist, dass es deine Qualität der Sätze zunimmt. Das heißt, ich denke,
Ja, ich brauche immer
du
weniger
kannst,
Volumen.
du brauchst immer weniger Volumen. Ich habe jetzt die, ey, ich
Brutal.
habe jetzt meine Hamstrings-Sätze, habe ich reduziert. Ich mache jetzt noch zwei Sätze
Ja.
pro Übung und pro Training vielleicht so drei, vier
Ja, also
Hamstrings-Sätze.
bin ich auch nur
Und
bei
das ist wahrscheinlich immer
5.
noch zu viel. Weil ich
Ja.
habe Muskelkater ohne Ende, immer bis zur nächsten Einheit praktisch.
Ja.
Es ist einfach zu viel.
Ja, das ist
Und
auch so ein guter
ja.
Punkt eigentlich, den du ansprichst, weil
Ja.
ich habe auch letztens drüber nachgedacht, also ja, im Endeffekt früher war ich ja echt so ein bisschen biased an das mehr Volumen, also
Ja.
zumindest so Richtung 20 Sätze.
Ja.
Mittlerweile hat mich der Freddy echt so konditioniert, auch durch mein eigenes Training, dass
Ja.
ich immer mehr gemerkt habe, ich brauche immer weniger und weniger und weniger und weniger. So, das Einzigste, was mich dabei immer noch mal verrückt macht, ist, wie andere so viel brauchen. So, und dann
Ja, ist
fange
das
ich aber
so, ja.
wieder an, im Umkehrschluss daran zu zweifeln, wie die Übung wirklich ausführen und wie die an
Ja,
den Satz
klar.
gehen. Zum Beispiel, wenn ich ein ADL mache, ja, so, und danach an einen Leg Curl gehe. Ich mache einen
Ja.
Aufwärmsatz und den ersten Satz, den ich mache, den führe ich aber auch richtig aus. Also richtig, richtig. So, da sitzt die Technik, da sitzt die Bewegungsqualität, so, Und andere gehen halt eben hin und machen dann vielleicht halt statt einer API 6 machen sie eine API 7, machen sich vielleicht nicht warm, nehmen das erste, also nehmen den ersten Satz schon direkt, den ich als Warm-up zähle, nehmen die als Aufwärmsatz. So, und ich glaube, das ist oftmals dann das Problem, dass viele irgendwo einfach eine schlechtere oder einen schlechteren Stimulus mit dem ersten Satz setzen schon. So, und das ist dann, wenn man das auf die Übung alle hochrechnet, so, und das auf jede Trainingseinheit, dann sind das so viel verschwendete Sätze, dass es schon wieder viel ausmacht. So, und das ist das Volumen, was ich vielleicht auch einfach weniger brauche wie andere.
Ich denke, viele kompensieren auch die Qualität und das Ansteuern quasi, das bei ihnen halt nicht so gut funktioniert wie bei uns. Bei gewissen Übungen oder so zum Beispiel, über das Volumen. Weil ja, wenn du halt nur 60% dann quasi ansteuern kannst, sage ich mal, so grob einfach so als Grundgedanke, dann brauchst du halt mehr Volumen. Also fast doppelt so viel, wie wenn du 100% ansteuern könntest.
Ich bin mir sicher, dass auch das nicht, also genau wie bei uns, das nicht auf jeden zutrifft, ne? Dass es wirklich Leute gibt, die viel brauchen, ne? Weil einfach nichts passiert. Ja, also ich kenne auch echt viele erfahrene Athleten, so die wirklich mehr brauchen. Aber ich bezweifle halt wirklich so, dass, also so jeder zweite Klient, der zu mir kommt, der hat ja irgendwie 30 Sätze für den Rücken, der hat irgendwie 25 für die Brust, 25 für die Quads, die beugen irgendwie dreimal die Woche so. Und ich denke mir so, wo geht das ganze Volumen hin? Wie kannst du da noch stehen?
So, ja, Alter. Gutes Beispiel, sag dir jetzt, also auch, wo wir von Cluster-Sets geredet haben. Ich habe bei den Cluster-Sets, habe ich letztes Training gemacht vor dem Deload. Da habe ich wirklich zwei Cluster-Sets gemacht und das Gesamtvolumen an Reps und Gewichten war unwesentlich höher als im letzten Training. Also sagen wir, wenn ich jetzt sagen wir drei Sätze mache normalerweise, sagen wir im ersten 12, im zweiten 10, im dritten 8 Reps zum Beispiel. Und jetzt mache ich ein Cluster-Set, aber vorhin noch einen normalen Set auf irgendwie 12 Reps. Und dann ein Cluster-Set auf irgendwie 10 und komplettiere bis 20 oder vielleicht 2 Reps mehr oder so.
Ja.
Aber der Muskelkater, das Feeling danach war ein komplett anderes, obwohl die Rep-Zahl fast gleich war. Weißt du? Und das zeigt dann einfach so, wie du es ausführst. Jetzt klar, du hast jetzt nochmal ein Spezialbeispiel, aber allein nur schon solche Dinge können das Ganze so verändern, dass ich einfach denke, nur aufs Volumen zu schauen ist einfach zu einfach, weil die Qualität der Reps, wie viel du ansteuerst, unter welchen Voraussetzungen du die Reps machst, das spielt einfach eine große Rolle. Die einfach zunehmend wichtiger wird, je fortgeschrittener du bist, weil einfach halt deine Regenerationskapazität nun mal endlich ist. Und dein Volumenbedarf, aber eigentlich so ein Stimulusbedarf, sage ich mal, um über die Schwelle zu kommen, dass etwas passiert, halt steigt.
Ja, es ist jetzt mal gerade noch an der Stelle, Cluster-Sets nimmst du aber auch, jeden Satz zählst du als Satz, oder? Also wenn du 4 Cluster-Sets machst, zählst du, obwohl da machst du halt eben aber auch schon viel weniger Wiederholung wie ich. Kann man vielleicht nicht 1:1 so übertragen.
Ich mache halt so, wenn du das vorstellst, normal sagen wir, ich mache jetzt normalerweise, sagen wir, ich würde bei einer Übung 4x10 machen, so grob. Also 4x10, nicht 10 natürlich, aber so. Dann hast du irgendwie, also normale Straight-Sets.
Ja.
Also im ersten irgendwie 12, zweiten irgendwie 11, dritten 9, vierten irgendwie 7 Reps, sagen wir mal so. Top. Im Schnitt etwa 4x10. Und jetzt mache ich das dann halt so, dass ich quasi wie die letzten zwei Sätze zu einem Satz zusammenstreiche.
Ja.
Dann einfach sage, im ersten Teil des Cluster-Sets mache ich dann die 10 Reps, wie ich auch sonst gemacht hätte ungefähr. Und dann komplettiere ich einfach auf 10, damit die Gesamt-Rap-Zahl dann etwa gleich hoch ist.
Ja.
So, etwa so handhabe ich das. Weil das einfach für die gleiche Rap-Zahl plus minus hast du dann einen höheren Reiz eigentlich.
Ja, okay.
Einfach um so ein bisschen abschätzen zu können, weil wenn du einfach eine Cluster setzt, also wenn du halt 4 Sätze machst und beim letzten Satz einen Cluster-Satz machst, wo du nicht irgendwie 5 Teilsätze hast, dann wird es zu krass, dann wirst du dich abschießen. Das sollst du, also wenn du es implementieren willst, gerade für die Leute jetzt, die denken, ja, schau, ich will es auch mal probieren, streicht lieber ein paar Sätze raus oder zählt wie Daniel, wenn ihr im höheren Rap-Bereich seid, die Teilsätze als einzelne Sätze, weil sonst schießt ihr euch ab.
Ja,
ich habe auch. Wenn ihr einen Satz als einen Satz zählt und das 1:1 überträgt, dann werdet ihr euch komplett abschießen.
Ja, komplett.
Ja.
Ich hatte eben nämlich überlegt, dass du es auch so machst, aber dann hast du irgendwas gesagt, wo ich dann dachte, kann doch nicht sein, weil du hast ja gesagt, du machst das bei Waden auch schon super lang, ne?
Ja.
Und da dachte ich eigentlich, dass du deine 5 Sätze Waden zum Beispiel pro Training halt als Mayo oder Cluster so abwickelst. als Einsatz, weißt du? Quasi, dass du bei 12 anfängst und dann irgendwo bei 4 endest oder so.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei den Boards so, zum Beispiel so 7 Reps, 5 Reps, 3 Reps mache zum Beispiel. So mit so 20, 15, 10, 20 Sekunden Pause dazwischen. Dann habe ich ja Gesamtzahl an Reps, habe ich dann 15 Reps. Das ist dann einfach als Einsatz.
Ja, okay.
Ja. Aber
Und
wenn du halt mehrere
wie viele
Reps
Sätze
hast,
machst du,
sind das
Waden?
vielleicht pro Woche.
Ja.
Oh, im einen mache ich zwei solche Cluster-Sätze, also solche MyRap-Sätze. Im anderen mache ich drei, also fünf. Also fünfmal so
Ja.
Cluster-Sätze, also MyRap-Sätze. Und dann noch vier Straight Sets, also neun Sätze etwa.
Okay, ja, es geht ja eigentlich.
Ja,
Ja.
aber wenn du halt ja, die Teilreps dann anschaust, ja, hast du halt schnell mal pro Satz 15 Reps, und wenn du halt drei davon machst, hast du halt da wie 3x15 gemacht, einfach mit einer viel höheren
Ja,
Intensität als
ja.
normale 3x15, oder?
Ja.
Also von dem her dann das Gesamtvolumen der Workload ist dann schon ziemlich hoch.
Ja, schon.
Ja.
Ja, geil. Geiles Thema eigentlich.
Ja, ich bin halt auch, muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mich schon früher damit auseinandergesetzt habe und auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Früher habe ich auch Dinge ausprobiert wie Dropsets etc., alles Mögliche in meinen ersten paar Jahren. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt bei Cluster Sets habe ich erst gerade begonnen, das zu implementieren, und dahingehend kann ich noch nicht so viel darüber sagen,
Ich
wie ich
schon.
es jetzt genau machen würde.
Also
Aber wenn du, ja.
ich selbst zu programmen habe es auch erst jetzt seit kurzem gemacht, nachdem ich halt eben die Erfahrung gesammelt habe, aber jo, ich mache die glaube ich beim Freddy schon ein Jahr oder so.
Okay,
Ja.
und würdest du sagen, dass mein Vorgehen zum Beispiel so eine 10, 3, 3, 2, 2 oder sowas eine sinnvolle Variante darstellt? Eine andere, als du machst?
Ich denke schon,
Oder
ja.
was ist dein Take?
Ich denke schon, also ich glaube, dass sich Cluster-Sets prinzipiell besser bei so Eingelenksübungen eignen. Habe ich schon so das Gefühl. Und es halt eben, wie wir eben schon gesagt haben, super abhängig von der Muskelgruppe ist oder von
Ja,
der Übung,
vor der Übung, ja.
wie hoch man da die Wiederholungen ansetzen kann. Also ich glaube schon so in dem Kontext, wenn du mehr Gelenksübungen machen willst, mach's auf jeden Fall in niedrigeren Wiederholungen. Wenn du Eingelenksübungen machst, ja, so bis 20 Reps geht das schon ziemlich gut, ne? Kann man schon machen. Ich denke, dass man damit aber auch nicht zu übertreiben sollte. Also ich glaube, dass das ein Tool sein sollte, dass man halt eben
Ja.
gegebenenfalls für eine Muskelgruppe an einem Trainingstag einmal implementiert
Genau,
so.
so mache ich es dann auch, ja.
Aber prinzipiell kann man das schon fest ins Programming einbauen. Aber ich würde das, glaube ich, auch nicht so einbauen. Aber das ist, glaube ich, auch von meiner Trainingsstruktur her ein bisschen anders. Ich würde
Ja.
es nicht für eine Woche einbauen, sondern statisch in den Plan. Also
Habe ich
so.
auch, ja, das habe ich auch
Ja,
vor,
okay.
ja.
Ja.
Habe ich vor. Ich habe es einfach halt bei John Meadows mich inspirieren lassen, weil er macht das so. Gerade bei vorgeschrittenen Athleten empfiehlt er das auch mal auszuprobieren, solche Cluster-Sets. Und er macht es, glaube ich, auch so, dass er irgendwie so rund 10 Reps macht bei einem Pendulum-Squat, nachdem er schon irgendwie was gemacht hat für die Quads. Zweite Übung, dann Pendulum-Squats, in einen normalen Satz und dann in den Satz auf 10 und dann komplettiert er bis in 21.
Ja.
Und ich denke, ja, ich werde auf jeden Fall das auch mal ausprobieren bei anderen Muskelgruppen, aber vorläufig jetzt bei Cluster-Sätze nur bei den Quads ein. Und bei den Waden habe ich ja, sind es nicht genau das Gleiche, weil ich mache dort nur 10 Sekunden Pause
Ja.
und halt viel tiefere Wiederholungszahlen. Das
Ja.
mache ich auch hauptsächlich, um mehr Volumen zu akkumulieren
Ja.
innerhalb von kürzester Zeit, weil ich bei den Waden einfach nicht so viel Zeit auch darauf verwenden möchte momentan.
Ja.
Ja.
Ja. Es gibt Muskelgruppen, die tendieren auch dazu zu verkrampfen relativ schnell. Da finde ich
Ja.
das in höheren Wiederholungsbereichen auch nicht so geil. Zum Beispiel beim
Ja.
Bizep oder so, ne? Da habe
Ja, kann
ich
ich mir
wirklich, wenn ich
vorstellen,
so
ja.
Incline Curls oder so mache und die
Ja.
clustern würde, wäre ultra unangenehm. Und da glaube ich
Okay.
so, wäre der metabolische Stress einfach zu hoch, dass ich die durchziehen
Ja.
kann. Und das Gleiche ist mir auch aufgefallen, obwohl ich da wieder finde, dass sich es eigentlich gut eignet, nur bei mir eventuell nicht so. Bei sitzendem Wadenheben habe ich auch
Ja.
immer das Problem, dass meine Waden relativ schnell verkrampfen. Auch so Leos Richtung, so wenn ich dann in die Kontraktion gehe, will der immer verkrampfen. So, und da hindert es mich auch manchmal so, dann ein Cluster durchzuführen, weil ich halt eben ab der achten Rep oder so immer anfange, dass der halt eben verkrampft. Aber an sich Cluster-Sets finde ich super geil. Nur ich habe es eben nochmal drauf angesprochen, wie du die implementierst, weil viele halt eben jetzt fragen werden, ey Daniel, kann ich oder soll ich dann nur in der letzten Woche dann Mayo-Set oder so machen? Und ich finde das halt eben super, ja, undurchsichtig irgendwo, was dir das jetzt an
Ja, und
Mehrwert
auch die
bringt.
Frage. Genau, die Frage auch, was bringt dir ein MyRap-Satz vor
Ja.
dem Deal?
Ich
So,
sag fast
wahrscheinlich
immer,
schon was, aber ja.
ich sag fast immer so, ja, mach, wenn du Bock drauf hast. So, weil da sind wir wieder bei dem Großen und Ganzen. Im Endeffekt ändert es nichts an der Situation. Das ist genauso, wenn du auswärts trainieren bist. Sag ich mal, wir sind jetzt im Gym oder so, ne, treffen uns da und trainieren zusammen. Ja, ey, selbst wenn du jetzt einen Satz weniger oder mehr machst, das wird dich langfristig nicht negativ beeinflussen.
Ja. So, ne? Ich habe auch begonnen, die Sätze zu autoregulieren. Wenn ich mal einen guten Tag habe und Bock habe und mich wirklich so viel fühle, dass ich noch einen Satz mehr vielleicht machen sollte, mache ich einen Satz mehr und an vielen Tagen mache ich einen Satz weniger.
Ja.
Wenn ich fühle so, ich bin nicht ganz 100% regeneriert und ich denke, es macht Sinn, mich nicht noch tiefer abzuschießen, weil ich einfach die letzten zwei Tage mir schlecht geschlafen habe und wegen dem halt die Regeneration nicht on point war und nicht, weil das Programm insgesamt zu viel war, weil dann musst du sowieso was ändern insgesamt im Programm.
Ja.
Aber du kannst gerne mal einen Satz weniger, einen zwei Sätze weniger machen, wenn du halt mal ein, zwei Tage nicht optimale Voraussetzungen hattest.
Ja.
Auch das so ein bisschen zu autoregulieren, macht auf jeden Fall auch schon Sinn. Ich denke, bei den Cluster-Sets nochmal, um auf darauf zurückzukommen, ich habe das Gefühl, bei den Quads, ich sage auch die Datenlage zeigt, dass die Quads recht schlecht willkürlich ansteuerbar sind. Mhm. Also du kannst relativ wenig motorische Einheiten rekrutieren, einfach durch Voluntary Activation quasi.
Ja.
Und das Ding ist schlussendlich, dass ich auch denke, wenn du vorgeschritten bist, brauchst du vielleicht auch mehr Volumen und zusammenhängend damit, dass du auch trotzdem, auch wenn du vorgeschritten bist, nicht so gut die Quads ansteuern kannst, wie zum Beispiel in der Brust. Vielleicht können dann eben solche Dinge wie Myo-Raps, Cluster-Sets, wo halt auch das Ziel ist, dass du wirklich maximale Anzahl an motorischen Einheiten ansteuern kannst. Oder das ist zumindest das Ziel eigentlich, weil das ist ja genau der Vorteil von Effective-Raps Grundgedanken, dass da vielleicht besonders Sinn macht, so etwas einzubauen. Im Gegensatz zu einem Muskel, wo ich mit drei Sätzen das Gefühl habe, den, zum Beispiel Brust, kann ich mit wenigen Sätzen, kann ich die so gut reizen mit gewissen Übungen.
Ja.
Ich habe dann auch Muskelkater und wenn ich da noch ein Cluster-Set einbaue, das wäre einfach kompletter Overkill, weil ich kann die Brust schon bei gewissen Übungen oder bei der Brust jetzt kann ich es einfach gut ansteuern, da brauche ich gar nicht sowas wie einen Cluster-Satz.
Ja.
Bei den Quads zum Beispiel, da mache ich einfach irgendwie keine Ahnung. Pro Training machst du, ich kann 9 Sätze machen und ich habe am nächsten Tag keinen Muskelkater. Auch wenn ich alles gesteigert habe, alles auf RP 9, 10 gemacht habe.
Ja.
Keine Muskelkater mehr, oder?
Ja, es ist witzig, ist bei mir auch so bei Quads.
Eben.
Diesen Tod gefühlt. Quartz und Latt ist auch so eine Sache für sich.
Ja, exakt. Ja.
So.
Und genau,
bei solchen und das ist ja auch, glaube ich, wieder das Problem. Ja, da sind wir wieder bei dem Problem. Und dann gehen viele hin, du kannst es ja regenerieren.
Ja.
Ab Volumen steigern. So, ne? Aber ich bin mir sicher, meine Quartz sind trotzdem gewachsen. Meine Lats auch. So, ne? Auch wenn ich die nicht spüre. So, also.
Ja.
Man weiß schon, wo das Fehldenken halt irgendwo herkommt immer.
Ja. Ich denke, auch die Bottomline in diesem Punkt ist jetzt auch, dass du halt auch auf die Qualität schaust und nicht versuchst, die fehlende Qualität dann zu stark übers Volumen zu kompensieren.
Ja.
Kann sein, wenn du es nicht besser hinkriegst, einen gewissen Muskel anzusteuern, also ein bisschen übers Volumen zu kompensieren, ist vielleicht manchmal sinnvoll, manchmal nötig, aber nicht grundsätzlich einfach das Mechanismus, wenn der Muskel nicht wächst, einfach mal mehr Volumen reinbauen, sondern überlegen, vielleicht liegt es auch an der Qualität.
Ja, ist oftmals so.
Ja,
also weil gerade, aber
bei den Hamstrings war es so krass, habe ich so 18 Sätze Hamstrings gemacht pro Woche, 18 fucking Sätze, 18 Sätze. Jetzt mache ich momentan, ich habe jetzt gesenkt auf, ich glaube, ich habe jetzt 8 oder 9.
Ja, das ist halt auch schon super wenig.
Ich habe das Gefühl, es ist zu wenig.
Also das ist halt auch schon super wenig, ne?
Ich habe das Gefühl, es ist zu viel schon, weißt du?
Ja, aber so, das Problem ist, bei mir ist es bei den Armen so, ne?
Ja.
Ich mache Bizep, Trizep, mache ich 8 Sätze.
Ja.
Und irgendwie, glaube ich, ist es trotzdem auch gewachsen.
Ja.
So, also es ist echt auch keine Prio mehr, so, aber es wächst halt einfach. Ja.
Ich kann jetzt schon bei den Hamstrings 10, 12, 13 Sätze machen, aber ich habe ja jetzt schon bei so rund 9 Sätzen habe ich ja schon viel zu lange, viel zu starke Muskelkater.
Mm.
Und es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie bei den RDLs einfach habe und sonst auch bei Leg Curls mache.
Ja.
Ich mache 3-4 Sätze Leg Curls und am nächsten Tag Muskelkater wie blöd.
Aber die sind auch anfälliger dafür, ne?
Muss ich habe es aber auch erst, seit ich mit Mischa das Ganze mal angeschaut habe, er hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich schaffe, die Hams besser anzusteuern. Er hat gemeint, bei ihm sind die Hams so richtig, als er es geschafft hat, diese richtig anzusteuern. Seit ich das auch geübt habe und das Gefühl hatte, wie das ein bisschen gelernt zu haben, die besser ansteuern können, brauche ich einfach immer weniger Volumen. Einfach weil ich mit wenigen Sätzen die Hams so gut reizen kann und vorher habe ich wahrscheinlich alles aus dem aus dem Gastrocnemius und dem Glut und noch ein bisschen Schwung und Bescheiß gemacht, keine Ahnung, Mann. Ja.
Aber krass. 8 Sätze. Das ist sogar für mich schon wenig. Aber das ist genauso bei
Ja.
seitlichen Schulter, finde ich, braucht man auch nicht. Also viele sagen ja, da kannst du auch wirklich hoch mit den Sätzen gehen und so, aber ich glaube auch, da kannst du viel über Technik machen.
Okay, da mache ich aber schon irgendwie 15 Sätze
Ja,
pro Woche.
15 ist aber für mich auch nicht
Ja.
viel, weil es gibt wirklich viele Leute, die sagen
Okay.
so über 25,
Aha.
30 so.
Ja,
Und
komm.
das Krasse ist jetzt auch bei mir, aber wie gesagt, jeder,
Ja.
der das jetzt hört hier,
Ja.
wir reden auch nur von eigenen Erfahrungen, ne? Es gibt schon
Ja.
Leute, bei denen, die brauchen safe mehr und es gibt Leute, die brauchen sogar vielleicht noch weniger.
Ja.
Aber wenn ich die 15 Sätze Schulter mache, ne? Also nur Side Delts, und ich überlege, wie ich da manchmal die 27,5 Kilo durch die Gegend werf, ne? So, die
Ja.
safe mehr Übertrag auf den Nacken schon haben, ne?
Ja.
Aber ich trotzdem danach einen krassen Pump in der Schulter habe, so, deswegen mache ich die auch immer noch so. Die sind qualitativ für die seitliche Schulter nicht so geil, ne?
Ja.
Aber trotzdem reichen mir 15 Sätze, um extreme Fortschritte in der letzten Zeit gemacht zu haben, ne?
Ja.
Ist halt echt, keine Ahnung, ich frage mich immer, welches Individuum auf der Welt braucht fucking 30 Sätze für irgendeinen Muskel?
Ja, vielleicht sind wir da auch biased, weil wir halt mit wenigem Volumen schon sehr viel
Na,
Effekt haben und
na,
dann
natürlich,
aus.
aber das ist auch so unvorstellbar für mich, weil wenn ich
Eben,
denke, ich müsste überall das Doppelte machen, so das Doppelte, wie im Arsch ich wäre. Also ich verstehe sogar gar nicht, wie jemand das tolerieren kann, weil bei mir ist immer irgendwas. Da fuckt man die Schulter ab, dann zwickt man irgendwie die Hüfte, dann habe ich mal Rückenstrecker, dann habe ich Unterarm. So bei dem Volumen, was ich jetzt schon mache. So wie schafft jemand das, das Doppelte einfach, selbst wenn die Bewegungsqualität nicht so krass ist, aber für die passiven Strukturen, wie schafft jemand das auszuhalten? Das ist für
Ja, und vor
mich
allem
ein Rätsel.
auch von der Zeit und mental. Ich meine, ich trainiere schon 6 Mal die Woche mit 25 Sätzen im Schnitt
Ja.
pro Training. Also,
Ja.
25 ist nicht wenig, weißt du?
Ja.
Und ich denke, wenn du noch mehr machst, dann werden die letzten paar Sätze einfach nicht mehr qualitativ.
Ja.
Und dann müsstest du noch öfters trainieren. Dann machst du nur 2 Mal am Tag. Boah, Alter, nee. 2 Mal am Tag.
Ja.
Das ist mir auch schon mal überlegt, einfach so zu probieren, einfach so einen Tag in der Woche, 2 Trainings. Aber irgendwie ist einfach die Zeit zu schade, Alter. Irgendwie ist, ich denke nicht, dass es so viel mehr bringt.
Nee.
Und auch mental, ich glaube, mich würde es wahrscheinlich mehr ermüden, mental 2 Mal ins Gym zu müssen
Ja,
und dann 2 Mal duschen.
also
Und, ah, nee.
ich bin auch schon
Zeit.
gut am Sack nach jedem Training. Also
Ja.
so, ich bin auch froh, wenn ich dann fertig bin.
Aber
Aber.
ich denke, was aus dem Ganzen jetzt, aus dem ganzen Gespräch ein bisschen hervorgeht, auch wenn es vielleicht ein bisschen zum Teil, ich denke, was ihr aus diesen ganzen ja, Ideen oder ja, unseren Gesprächen jetzt da über die einen Themen herausnehmen könnt, ist, schaut mal ein bisschen, öffnet den Horizont ein bisschen. Schaut
Ja,
mal auf eine
schon.
längere Zeit, schaut mal, was es sonst noch so gibt. Probiert mal was aus. Macht das schon smart, weißt? Nicht irgendwie jetzt einfach Klassensätze dazu adden. Jedes Training ist 6 Klassensätze dazu. Das ist natürlich komplett dämlich. Aber so
Ja.
mal im Kleinen ausprobieren, über eine längere Zeit, vielleicht bringt es ja was.
Ja,
Ja.
ja. Und
Und vielleicht
beobachten
mögt ihr
halt.
einfach diesen Stil des Trainings.
Ja,
Könnte auch sein.
ja.
Einfach ein bisschen. Weil auch bei vielen Dingen bin ich nicht sicher, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich jetzt mache, ob das ja Sinn macht für andere Leute, ob das aus einem Grund funktioniert, den ich nicht kenne, sprich, ob es irgendwie die Klassensätze jetzt funktionieren, weil ich einfach vielleicht, ja, keine Ahnung, mehr Mühe gebe oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso sie genau funktionieren. Vielleicht kann mich auch täuschen, ich kann es auch vielleicht fehl einschätzen, aber ich denke, overall hat es mir sehr viel gebracht. Habe ich das Gefühl, in der letzten Zeit ein bisschen offener zu sein für alle möglichen
Ja.
Arten von Trainingsprinzipien
Ja.
und Möglichkeiten, wie man Übungen ausführen kann und Übungen, die man machen kann.
Ja. Jetzt 40 Minuten später doch gutes Schlusswort. Stabil. Das ist der
Könnte
längste
auch der
Podcast
Podcast
bisher.
dies durch 2 schneiden.
Ist er, nee, nee, der wird ganz geballert so. Das ist ein
Alright, nice.
Ehrenpodcast, der wird lang. Nee,
Also,
aber
ja.
was ich vielleicht auch noch so gerade zu diesem Takeaway nochmal hinzufügen sollte, und versucht mal über eine längere Zeit wirklich einem Programm zu folgen. So, bevor
Ja.
man zu schnell irgendwelche Änderungen
Ja.
vornimmt, erstmal bei was bleiben und auch wirklich so die Geduld haben zu beobachten, bringt es dich weiter oder bringt es dich nicht weiter. So.
Und auch langsam die
Ja.
Dinge ändern. Nicht, wenn du, wenn ich, Klar, kann es sein, wenn ihr die Frequenz bei Muskel XY erhöht, vielleicht, dass ihr davon profitiert, aus welchen Gründen auch immer. Sagen wir, es wäre so.
Ja.
Dann erhöht nicht gleich von 2 auf 5.
Ja.
Dann erhöht mal auf 3 und gewöhnt euch zuerst daran und dann mal auf 4 und so. Tastet euch ein bisschen langsamer an.
Ja.
Nicht immer so, ja, diese starken Anstiege von Belastungen in der kürzester Zeit, das ist einfach auch belegbar auf risikovoll in Bezug auf die Verletzungen, weil eure Gelenke, Sehnen, alles muss sich anpassen.
Mhm.
Wenn ihr das zu schnell steigert, ist einfach das Risiko groß, dass es dann zu viel ist.
Ja.
Darum, wenn ihr irgendwas vorhabt, irgendwas aus dem Podcast rausnimmt, tastet euch daran ran. Macht mal in einer Muskelgruppe einen Clustersatz und zwar und ihr reduziert die normalen Sätze, macht es nicht einen extra einfach nach oben drauf,
mhm.
weil dann wird es wahrscheinlich zu viel sein.
Ja.
Und dann über eine längere Zeit, wie Daniel sagt, und dann über eine längere Zeit auch beobachten, was ist passiert und aufgrund dessen dann eine Entscheidung treffen, mache ich es weiter, mache ich es nicht mehr, mache ich was anderes.
Ja.
Weil wenn ihr es nicht über längere Zeit macht, ihr könnt es einfach nicht genügend darauf,
nicht messbar.
Die Sicherheit, so. Das darauf zurückzuführen, ist einfach zu klein.
Ja.
Ich kann nicht sicher sein, ob es wirklich das war oder etwas anderes war. Ihr müsst eine längere Zeit machen, um wirklich da ein Urteil fällen zu können. Ja.
Ja. Safe.
Yes.
Stabile Folge. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, ich gebe es hier nochmal nach 1,5 Stunden, wer jetzt mal noch dabei ist, haut die Folge gerne.
Die jetzt dabei sind die Nerds wie wir.
Also ja, genau, aber echt.
Ich kann die Podcasts gar nicht genügend lang sein. Ich könnte 2-3 Stunden Podcasts hören, halt einfach mehr in Abschnitten verteilt.
Aber ich finde das immer so ungeil, wenn man sowas schneidet. Also so, weil dann bist du im Gespräch so und ich weiß nicht, so nach einer Woche kam vielleicht auch nochmal ein anderer geiler Podcast raus, den ich dann irgendwie präferieren wird, weißt du, und dann vergesse ich den vielleicht noch fertig zu hören, so, also Woche, um einen Podcast zu teilen, finde ich, eine Woche ist zu lange Zeit, weil da passiert dazwischen zu viel, so, und so können die Leute halt, keine Ahnung, schalten nach 50 Minuten aus und schalten später halt nochmal ein, so, wenn du Bock hast, wenn du Zeit hast, so, ne, ist ja dein Ding, so machst du auch mal die ganzen englischen Podcasts, die sind ja auch meistens irgendwie 2 Stunden, so.
Ich höre die auch immer so in 30 Minuten Stück meistens, also, weißt du, wenn ich putze oder so, wenn ich Auto fahre, wenn ich ins Gym fahre, was auch immer,
ja. Mache ich genauso. Auf jeden Fall, haut das in die Story, gebt uns auch gerne eine Verlinkung, Abo und so weiter und so fort, ihr wisst. Und Feedback und alles drum und dran und dann, stabil.
Yes.
Alles klar, Jannis findet ihr auf jeden Fall auf Instagram, y.kara. Ansonsten bist du, glaube ich, nirgends vertreten, ne?
Ja, ich habe eine Facebook-Page, aber...
Instagram.
Ich habe nichts anderes gepostet als auf meiner... Instagram-Page, sagt, dort bin ich auf Instagram bin ich auch schon am aktivsten. Und wenn irgendwas Coaching-mäßig ist oder irgendwas, wenn ihr mich erreichen wollt und das nicht untergeht, dann schreibt mir eine Mail.
Ja.
Aber nur wenn es um was geht, dass auch, ja, wenn irgendwie mich fragt, wie groß ich bin, bitte nicht per Mail. Das bitte per DM. Weil,
ja. Alles klar, die Mail hauen wir auch unten dann rein.
Nice.
Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder, mein Lieber.
Yes.
In diesem Sinne, danke, dass du da warst.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal, Jannis. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao, ciao.